Der V8 blubbert unter der Haube des Besen an Gravel. Auf den verkrumpten 32 Zollern wurden übergroße Schlappen aufgezogen und über das Sidepipe prangt ein What the fuck is a Kilometer Aufkleber. Wir kommen direkt aus dem Land der 90-Grad-Kurven, 10 Meilen geraden und fragwürdigen Carboloading-Strategien. Wieder im schönen Rheinland angekommen, findet Paul immer noch hier und da ein bisschen Peanut Butter matt und jeder Fund lässt seinen Puls nochmal kurz in die Höhe schnellen. Währenddessen träumt Simon nach 9 Stunden Livestream auf Englisch, hat das metrische System verlernt und plötzlich findet er alles awesome. Zusammen sprechen wir über das Anbauen und die Dominanz des Specialized Teams und wünschen uns im Sinne des Kenianismus eine höhere Macht, die regulierend eingreift. Gravel, God, Father, Lawrence and Dumb, wir brauchen dich. So, ihr hört jetzt hoffentlich die perfekte Einleitung, die sich einigermaßen reibungslos anhört. Das war jetzt, glaube ich, mein 10. Versuch. Aber ja, ich habe es geschafft. Mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Simon Press.
Und ihr seid wieder im schönen Besenwagen Gravel Podcast gelandet. Ja, quasi ganz heiß und fertig noch. Aus Kansas mit den neuesten Entwicklungen des Gravel-Sports.
Genau. Und noch ein bisschen lediert von der Reise, wie ich gerade schon gehört habe.
Ja, wie du jetzt gerade schon mehrfach gehört hast, als ich die Einleitung keine Ahnung wie oft ansetzen musste. Aber erstmal, Simon, wie geht's? Wie war Urlaub?
Top, war richtig gut. Du meintest schon gerade, du hättest, glaube ich, gerne mit meinem Hund getauscht. Mein Hund hatte ein gutes Leben im Urlaub und der durfte viel baden, durfte viel wandern gehen und hatte eine sehr entspannte Zeit. Ich glaube, im Gegensatz zu dir. Also für uns war es auch schön. aber ja, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon grob angerissen oder ganz grob erzählt, als ich noch aus dem Camper gesendet habe. Die Gegend da in den französischen Alpen ist echt ein Traum. Ich bin dann auch tatsächlich nochmal 2 Runden richtig gegravelt und auch das ist unfassbar schön gewesen. Von daher, große Empfehlung geht raus. Ja, wie war es bei dir? Wie viele Tage warst du jetzt?
Achso, ja. Der Juri, heißt er ja, ne? Wenn ja. Ich den Namen sagen darf. Ja. Der saß ja auch ganz oft hinten bei euch im Hänger, ne?
Hab genau. Ich gesehen. Ja. Das ist,
macht er das gerne?
Voll. Ja, wir haben ihm tatsächlich das Kommando Porsche beigebracht. Und quasi, wenn wir sagen Porsche, dann geht er in den Hänger. Und es gibt
das ist gut.
Das ist gut. Ja, aber es ist halt total geil, weil du musst halt vor Ort irgendwie nicht mit dem Auto fahren, sondern kannst halt alles mit dem Fahrrad machen und kannst den Hund einfach, wenn du wandern gehen möchtest, durch die Gegend kutschieren. Wir hatten auch Nachbarn, die haben ihren Hund irgendwie 10 Kilometer am Fahrrad laufen lassen und sind dann nochmal wandern gegangen. Und ich glaube, da tut man dem Tier nicht so den großen Gefallen mit. Deswegen haben wir uns für einen schönen Hänger entschieden, genau.
Es kommt ja auch gut, wenn du immer rufst, komm, Juri, ab in Porsche.
Genau.
Und dann geht's zum Fahren im Hänger.
Ja. Ja, ich glaube, es gibt schlechtere Leben als die eines Hundes bei einem Double-Income-No-Kids-Pärchen. Das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Leben.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Ja.
Zum eigentlichen Kern des Podcasts. Wie war dein Trip? Das werden wir jetzt so ein bisschen auseinanderdröseln und für euch mal aufbereiten. Wie viele Tage warst du eigentlich weg? Der Trip war gar nicht so lang, oder?
Nee, in der Regel, also die meisten fliegen mittlerweile so an dem, ja, ich glaube, die meisten fliegen wirklich an dem Sonntag und dem Montag vor dem Rennen rüber aus Europa. Und die Amis kommen zum Teil nochmal irgendwie einen Tag später. Genau, und bei mir war es auch so, ich bin Sonntag hingeflogen und war jetzt Sonntag bis Sonntag da. War schön, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also da geht nicht so viel in Emporia. Aber nee, war ganz nett. War wieder bei Schwalbe im Haus, wie die letzten Jahre auch. Hab da eigentlich mal eine gute Zeit. War da mit dem Rob Britton, der letztes Jahr das Unbound XL gewonnen hat. Und mit der Sonja Betz, die dieses Jahr das 350er oder das XL gewonnen hat. Bei den Frauen zum zweiten Mal, da kommen wir auch gleich zu. Genau, von daher, wir haben eine gute Zeit gehabt und genießt das da eigentlich schon auch immer.
Schön. Wie reist man eigentlich an? Weil du meintest schon, Emporia ist in the middle of nowhere und so viele internationale Flughäfen gibt es da nicht in der Nähe, oder?
Nee, also es gibt den Kansas City International Airport. Da fliegen auch viele Flieger hin, weil, also jetzt international gar nicht, aber halt an die USA, an die großen Flughäfen, jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, Chicago, Dallas oder New York, wohin auch immer, um dann wieder nach Europa zu kommen, war da ja auch die, oh, wie heißt das Team, die Kansas Chiefs, keine Ahnung, auf jeden Fall dieses Football-Team ist, was jetzt schon ein paar Mal auch einen Super Bowl gewonnen hat in den letzten Jahren, also die Stadt da ist auch relativ groß, aber Emporia ist nochmal so 200 Kilometer südwestlich und das sieht auf der Karte aus, als wenn es gar nicht so weit weg ist, aber das ist bei allen Dingen in den USA, wo du denkst, es ist alles gar nicht so weit weg, aber das Land ist einfach riesig, dass dann so eine Entfernung gar nicht so weit aussieht, aber du fährst halt wirklich einfach so anderthalb Stunden einfach nur geradeaus auf dem Highway ohne eine Kurve. Ja, von daher, man muss eigentlich da einen Mietwagen nehmen oder irgendwelche Carpools organisieren, aber ich habe jetzt in dem Fall mal einen Mietwagen genommen, was es einfacher ist. Du musst vor Ort, also auch wenn die Stadt dann nicht groß ist, aber auch so typisch amerikanisch, ist halt alles so weit gebaut. Ja. Also um irgendwie in den Supermarkt zu kommen oder sich die Strecke anzugucken oder einfach noch einen Kaffee zu holen, das ist schon alles ein bisschen mühselig dann auch, ja.
Wird direkt der V8 angeschmissen.
Ja, das ist da drüben echt krass. Da stehst du bei Starbucks und da lassen die halt einfach draußen mit ihren Autos laufen, ne? So ja. 20 Minuten, eine halbe Stunde mit Schlüssel drin und das ist halt, ja, was kostet die Welt? Crazy. Ja.
Gut. Ja, was war das Erste, was du gegessen hast, als du gelandet bist? Random Frage, weil, also ich war noch nie in den USA, aber ich kenne immer nur so einerseits die Story von Leuten, die im Austauschjahr da waren oder halt die jetzt irgendwie hinfliegen und die direkt irgendwie so eine Sehnsucht nach Wendy's haben oder nach einem Shake Shack oder sonst was. Was war dein Touchdown?
Essen. Genau, also da ich da bin zum Performen, war es nicht meine erste Wahl. Also ich mag schon so In-N-Out echt gerne, aber es gibt es halt da in Kansas gar nicht. Das ist so eher so ein Kalifornien-Ding und ich glaube, also eher so in Ost- und Westküste gibt es, glaube ich. Und nee, ich habe im Flieger eigentlich ganz gut gegessen und dann da mein erstes Essen vor Ort. Ein Burrito. Es gibt einen Mexikaner, wo ich immer hingehe, ich bin jetzt ja zum fünften Mal da gewesen, seit 5 Jahren. Und der Burrito ist auch gut. Und das ist auch das Gesündeste, was du da essen kannst in der Stadt. Also da gibt es keinen Italiener. Also jetzt irgendwo Pasta zu bekommen, kannst du knicken. Pizza bekommst du überall, aber das ist nicht die, die du haben willst, weil das ist die, die quasi einmal durch Fett durchgezogen wurde. Mhm. Und so mexikanisch ist so wirklich schon das Gesündeste, was du essen kannst. Und da musst du auch schon explizit sagen, ohne Fleisch zum Beispiel. Weil sonst, also sie sind halt auch sehr verwöhnt, wenn du halt quasi als Zeit nicht noch irgendwie Fleisch dazu haben willst. Hm. Ich bin jetzt kein Vegetarier oder so, aber ich versuche halt sofort so rennen, schon so ein bisschen drauf zu achten. Ja, nee, also ja, man muss sich da auf jeden Fall die Woche über mit dem niedrigeren Standard zufrieden geben, als man den jetzt vielleicht von zu Hause gewohnt ist.
Ja, krass, merkt man wieder, wie gut wir es haben in vielerlei Hinsicht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ne, auch das halt ist so, Ost- und Westküste ist halt da dann schon sehr europäisch wieder. Aber Mittlerer Westen ist schon hart. Ich war mal für ein Rennen in Texas und da war wirklich ein Umkreis von 100 Kilometer. Gab es keinen Supermarkt, das ist jetzt kein Witz, wo du frische Sachen bekommen hast. Das war alles so tiefgefroren. Das war ganz schlimm. Also das fand ich echt, das fand ich wirklich krass, das hatte ich so auch noch nicht erlebt. Da war das Gesündeste, was du bekommen hast, war so tiefgefrorenes tiefgefrorener Reis mit Gemüse in der Plastikschale, den du in der Mikrowelle aufwärmen musstest.
Verrückt. Ja, ich erinnere mich gerade, ich habe es gerade mal ausgecheckt kurz. Es gibt einen herrlichen Instagram-Account, der heißt The Gas Station Food Cyclist. Das ist so die, für mich die personifizierte amerikanische Esskultur. Und da werden immer Tipps geteilt, was man an amerikanischen Gas Stations an guten Verpflegungen bekommt. Und das ist auch immer eine wilde Mischung mit ungefähr allen E-Nummern, die es so ungefähr gibt. Ja.
Ja, auch Wasser ist absolut teuer im Verhältnis zu irgendwelchen Energy-Drinks. Also. Ja. Aber gut, wir wollen uns nicht über die kulinarischen.
Vom Hunde zum Essens-Podcast.
Ja, genau. Ja, bevor wir jetzt irgendwie reingehen, du hast da so ein paar Fragen gesammelt. Ne? Es gibt ja irgendwie auch so ein paar Materialthemen. Also ich habe jetzt gar nicht so viel neues Tech gesehen, aber halt so ein paar Erkenntnisse, die man, glaube ich, so mitnehmen kann aus dem Rennen wieder. Und ja, aber lass mal vielleicht reingehen mit den relevantesten Ergebnissen, weil wir auch nämlich auch zwei Sprachnachrichten haben von einer Siegerin und von einem Drittplatzierten. Und dann können wir das nämlich schon mal quasi besprechen und dann ja in die detaillierte Talk reingehen.
Soll ich Gewinner?
Fang du gerne an, ja.
Okay, genau. Also wir haben es jetzt mal auf 200 und 350 reduziert, weil das
Amber und XL heißt es.
Oh, sorry. Okay, 200 und XL reduziert quasi, weil da im Gegensatz zum Trucker ist es halt wirklich so, dass die, dass wirklich die Heavy Hitter sich eigentlich alle auf das 200-Meilen-Rennen gestürzt haben. Und genau, bei den Frauen angefangen gewinnt Sofia Gomez Villafañe aus dem Specialized-Team. Zweite wird Gericke Schröss, ebenfalls vom Specialized Offroad-Team. Und als Drittplatzierte kommt Cicely Decker von Pass Racing rein. Alle in einem sehr engen Sprint. Ich glaube, es war eine fünfköpfige Gruppe, die reinkam. Rosa Klöser wird noch Fünfte. Und ja, war ein super enges Rennen bis zum Schluss. Bei den Männern sah es ein bisschen anders aus. Da gewinnt Mats Wirtz-Schmidt auch vom Specialized Offroad-Team sehr, sehr deutlich. Mit 9 Stunden 14 als Ergebnis. Und der nächstbestplatzierte ist Matthew Beers, auch aus seinem Team, mit knapp 5 Minuten Verzögerung auf ihm. Er hat eben auch sein Teamkollege aus dem Specialized Offroad-Team. Und dritter wird Tobias Kongstad, dann nochmal mit 5 Minuten Abstand. Also wir haben in den Top 3 bei den Männern schon eine Differenz von fast 10 Minuten. Und ich glaube, in den Top 5 sind es dann auch schon fast 20, 25 Minuten. Also echt riesige Zeitlücken, die da rausgefahren wurden. Und vom Tobias Kongstad haben wir jetzt auch mal eine Sprachnachricht, wie er das Rennen so erlebt hat.
Hallo Paul, Tobias Kongstad hier. Ich hoffe, die Travel nach Hause sind gut. Ja, it's been a few years since I had German. It's no secret that my race this Saturday was pretty good and one I'm pretty happy for. I think we are actually together most of the day, so I will spare you the long race recap because I think until you went out of energy because of you missed feed zone, then you can give all the details. But after that, it was just the back door was still open in our small group. So first, the guy we caught from the breakaway, he was dropped. Then the Red Bull guy, he was gone. Then the guy which was fought, the Australian guy. And then it was only me, Cameron Jones, and Matthew Pierce. And Cameron Jones, he was also feeling it. He was so cool. He was like, "Oh, mates, I'm having a little bit of struggle, but I will try to do my best to push before the feed zone. I just need a gel." He was so super cool. And then just after the feed zone, I think Matthew Pierce, he told me like that at Kahlua Hill, which was actually pretty far away from that moment, that we should attack Cameron Jones. But then after 2Ks after that, then I saw he made a small gap to Matthew Pierce on a small climb, and Pierce, he went for it. And then when the gap was big enough, I sprinted up to Pierce. And then from there on, we went for it, Pierce and I. He's a beast. I couldn't ask for a better guy to be on the wheel of in the headwind. But I could also see he was making a little bit of numbers with me because he was stronger than I thought. So when we hit the Kahlua Hill, he did a crosswind attack on me. I'm not sure if the Dutch people will call that a crosswind attack, but at least he put it in the right side of the road and put the watts down. And then, I was done. So after that, it was just 40K survival in the headwind to the finish line. And I didn't get any times. So I actually thought that the people behind me was pretty close to me because I didn't feel I was going so fast. So I just pushed with everything I had. Pretty miserable sign. And then the finish line, because it was the longest hour, I would say, in my life. It has been a while since I was this cooked. I think in combination of the heat, bicarb, caffeine, early wake up, just generally the day was insane. I think everyone has seen pictures, and yeah, you know it. You was also there. It was an insane day. Then it just hit me after the finish line. And yeah, too many media people, so I could not even get a nap, in a peaceful nap after the finish line. So yeah, wild day out. Super satisfied. But yeah, I think the specialist team, they did a good job. First, they are the best riders, and then they also did some good team tactics, so they could also save a little bit of energy after the Keegan and Mess. They went early on the race. So yeah, kudos to them. Cheers.
Danke erstmal, Tobias. Ich weiß nicht, ob du den Podcast anhörst. So ein bisschen Deutsch spricht er, aber ich glaube, es reicht nicht aus, um diesen ganzen Podcast zu folgen. Ja, Tobias ist ein mega starkes Rennen gefahren. Ich glaube, da kommen wir, aus das Männerrennen kommen, vielleicht auch nochmal zu sprechen, wenn wir ein bisschen über mein Rennen reden. Ich würde gerade mal kurz auf das Frauenrennen eingehen wollen, weil ich dann leider ja die Zeit hatte, mir die Finals anzuschauen im Fernsehen. Und da hast du auf jeden Fall auch gesehen, dass so über Männerrennen, erstmal im Frauenrennen, haben sie halt das Specialized-Team echt taktisch das gut gemacht. Ich frage mich, also ich weiß nicht, ob du schon was gelesen hast, was mit Rosa los war im Sprint. Also es sah offensichtlich so aus, wenn die Kette gesprungen wäre oder irgendwas mit der Schaltung war. Ich habe ihr eine Nachricht geschickt und gefragt, ob sie uns irgendwie auch eine Sprachnachricht schicken will. Auch verständlich, dass sie es vielleicht nicht machen will. Hat ja auch mittlerweile selber einen Podcast. Vielleicht will sie es da auch eher nachbesprechen. Genau. Aber da bin ich gespannt, noch rauszufinden, was da jetzt denn der Grund war. Aber das war schon ein bisschen herzzerreißend, weil du hast gesehen, Sophia tritt an, die zwar schon echt ein starker Sprint, auch sie hat auch das hochgeladen. Ich glaube, sie ist über 5 Sekunden 920 Watt gefahren. Boah. Was jetzt für eine Frau, das ist schon noch richtig gut. Das hast du auch gesehen, das war ein richtig starker Sprint.
Ja.
Und Sophia wiegt jetzt auch nicht so viel, also das ist echt schon richtig gut. Und ja. Gericke wird dann noch Zweite hinter ihr und Cecil die Dritte, aber ich würde mal behaupten, also wenn Rosa da nicht die Probleme gehabt hätte, ob sie vorbeigekommen wäre, weiß ich nicht, weil bei so einem Sprint, wo alle so Tüten zu sind, ist halt so diese eine Radlänge, die du Vorsprung hast beim Antritt, da nochmal vorbeizuziehen, das ist echt schwer. Aber Podium wäre es, denke ich mal, sicherlich geworden und das ist dann natürlich schon mega, mega scheiße, dass es nicht geklappt hat für sie.
Ja, sie hat selber ein Statement von Polvo CC geteilt, wo ihr Rennen nochmal aufgearbeitet wurde oder wo das gesamte Frauenrennen noch einmal aufgearbeitet wurde in den Stories und bestätigt da im Grunde genommen nochmal, dass es ein Schaltproblem war. Ich finde, man sieht auch, wenn man den Sprint anguckt, dass sie mit einer relativ hohen Kadenz irgendwie dann aufhört zu treten, weil sie offensichtlich nicht mehr weiterschalten kann. Und in der Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder schalten konnte, merkt man einfach, sie hat schon 3-4 Radlängen an Defizit sich quasi auffahren lassen. Und da reicht es dann nicht mehr, um Sophia noch einzuholen oder ums Podium mitzukämpfen. Super schade. Man sieht ihr, glaube ich, auch im Video direkt an, also im Video aus dem Zieleinlauf sieht man ihr auch echt sehr, sehr schnell an, dass sie frustriert ist und dass da auf jeden Fall mehr drin gewesen wäre. Ja, ich glaube, so ein bisschen Schalt- und Mechanical-Probleme hatten einige. Da haben wir kurz schon einmal vorhin drüber gesprochen, auch wie viele Leute, oder das hatte ich im Stream zumindest hier und da gesehen, echt Probleme hatten mit Matsch oder mit kleinen Steinchen, die zwischen den Ritzeln klemmten oder auch selbst vorne am Kettenblatt, dass sich der Matsch da so sehr festsetzt, dass die einzelnen Kettenglieder gar nicht richtig auf die Zähne drauf passen. Und das kann halt dann natürlich immer passieren, ne? Wenn du 9 Stunden lang oder fast 10 Stunden lang deinen Antrieb so sehr auseinander nimmst, dann, ja, vielleicht bricht hier und da mal ein Zahn weg oder es haken sich so kleine Steinchen ein und es ist dann leider oft so, dass es genau im relevanten Moment nicht mehr funktioniert.
Ja, also wir wollten ja noch über Technik reden, aber ich glaube, das kann ich schon mal kurz reinschieben. Also viele dieser Kettenprobleme ist bei ganz vielen Rädern gewesen, die, also Großteil würde ich sagen, die keinen Chaincatcher hatten. Ich würde jetzt behaupten, dass die Leute, die einen Kettenfänger drauf hatten, also einer, der von oben quasi dafür sorgt, dass die Kette nirgendwo hin kann, also nicht nur von der Seite, dass sie nach innen springt, sondern von oben, dass Druck drauf ist, also da habe ich niemanden gesehen, der das Problem im Campleit hat, aber ich habe unglaublich viele gesehen, wo die Kette einfach runtergefallen ist, wie du schon sagst, weil der Matsch zwischen Kette und Campleit gekommen ist und das dann halt so hochgedrückt hat. Und ganz viele von diesen neuen Rädern, die jetzt noch nicht raus sind, also die man noch nicht kaufen kann, bis auf das Specialized, haben gar keine Vorrichtung für Kettenfänger. Und das, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht so richtig verstehen. Ist jetzt dieses Jahr bei vielen Rennen schon aufgefallen, dass viele von neuen Rädern, die jetzt auch rausgekommen sind, so Leute, die um mich herum gefahren sind, dass sie oft ihre Kette verloren haben. Weil wir mittlerweile so grob bei uns wird, klar, jetzt irgendwie, da ist auch, hat jetzt auch nichts mit Swam oder Shimano dann so zu tun. Das passiert bei beiden Herstellern, also Canyon Swam, Canyon ATR-Team, die fahren Shimano, die hatten das Problem. Aber genauso hatten es auch Swam. Also das ist eigentlich, das ist einfach bei so viel Mist, der da rumfliegt, kann das einfach passieren. Und ich habe auch ganz oft gesehen, dass einfach hinten die Kette aus dem Käfig rausfällt. Also das ist, dass da so viel Matsch und Stein, also dieser Mix, da kannst du eigentlich fast schon Geschirr draus basteln, weißt du? Also so mit ein bisschen Wasser. Und es hat einfach dafür gesorgt, dass die Ketten halt hinten wirklich so, das hat sie einfach aus dem Käfig rausgedrückt über die Schalträdchen. Und das waren schon harte Bedingungen. Und es hat auf jeden Fall viele ans Limit gebracht. Und Romain Bardet zum Beispiel musste auch aussteigen, weil er unzählige Probleme mit der Kette hatte und er hat auch keinen Kettenfänger. Und ich finde, das kann man, wenn man so eine Statistik machen würde, die wird, glaube ich, nicht gut aussehen für die Räder ohne Kettenfänger bei dem Rennen. Und ich kann den Trend auch nicht richtig nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Ich verstehe, dass man die Räder nicht mehr baut für zweifach, weil du hinten hinten am Rahmen den Platz halt brauchst, auch am Reifen für die Reifenfreiheit, weil wenn, sobald du ja einen Umwerfer hast, limitiert das eigentlich die Reifenfreiheit oder die Reifenbreite. Aber so eine Schelle oder irgendwas am Rahmen haben, wo man dann irgendwie so einen Fängerrahmen bauen kann, der oben drauf liegt, nicht nur seitlich, dass das nicht mehr gegeben ist, verstehe ich nicht. Klar, Aerodynamik hier und da, aber boah, weiß ich nicht. Also, das ist schon. Es sieht natürlich cleaner aus, aber wenn du jetzt wirklich guckst, du hast auch von Payson McElvin was geschickt. Ja. Auch kein Kettenfänger, da kommen wir daher nochmal zu, auch kein Kettenfänger. Dann Romain Bardet, kein Kettenfänger. Bei Rosa wissen wir nicht genau, was
ich. Ich habe es gerade nachgeschaut. Also auf ihrem Instagram sieht man das finale Setup. Genau, sie hat auch keinen Kettenfänger.
Ja. Genau, und das ist so, das heißt es nicht, dass es bei ihr der gleiche Issue war, aber es ist auf jeden Fall irgendwas gesprungen bei ihrem Sprint. Ja. Also hoch und runter. Und was ich halt im Rennen festgestellt habe, ist, oder ich kenne aus dieser Situation, ist, du musst eigentlich in der Lage sein, wenn du merkst, dass es so am Durchrutschen ist, brauchst du so 2-3 Umdrehungen so mit richtig Druck drauf und dann setzt sich das eigentlich. Aber du brauchst halt irgendwas, was dir hilft, dass die Kette halt oben aufs Kettenblatt draufkommt. Und wenn du halt keinen Kettenfänger hast, hast du von oben keinen Widerstand, der die Kette unten hält, Richtung Kettenblatt. Und dann fliegt die halt andauernd runter. Weil mittlerweile die Schaltungen sind so gut, dass sie sich schon irgendwie auch reinigen mit Druck drauf. Aber den kriegst du halt nur drauf, wenn du was hast, was die Kette auf dem Kettenblatt hält.
Ja.
So, und ja, das fand ich dann sehr interessant. Ja, wie gesagt, sonst Frauenrennen war ein geiles Rennen. Fand ich so, war spannend. Teamtaktik. Irgendwie auch so ein bisschen wie zu erwarten. Zu den Männern kommen wir nachher nochmal. Ja.
Genau. Hattest du den Eindruck, also ich habe die letzten Jahre jetzt natürlich nicht so nah verfolgt wie dieses Jahr, aber hattest du den Eindruck, dass es mit den Kettenabwürfen letztes Jahr auch so ein großes Problem war? Weil ich finde, im Livestream hat man andauernd gesehen, dass Athletinnen und Athleten Probleme mit ihrer Kette hatten, dass die auf dem Kettenblatt geblieben ist. Finde ich, hat man relativ häufig gesehen.
Ja, also wie gesagt, ne, viele haben neue Räder gehabt, ja, die auch noch nicht releasen, und es gibt ja auch andere Stelle, die letztes Jahr schon Räder rausgebracht haben, und die haben auch alle keine Kettenfänger dran mehr oder keine Befestigung dafür. Und Leute bauen es auch ab, weil es ästhetisch schöner aussieht. Also ich kenne auch Leute, die fahren das, obwohl sie es fahren könnten. Das wird eine sehr große Ursache sein dafür. Und dann natürlich war es dieses Jahr auch unglaublich rough. Also 2023 war das letzte Mal so krass, wo ich auch gefahren bin. Aber es war bei weitem nicht so schlimm wie dieses Jahr. Also dieses Jahr war wirklich, auch das Rad, ne, also das, dieser Mix mit dem Wasser, das Rad kriegst du kaum sauber. Das ist wirklich wie so Lehm am Rad, der einfach hart wird über die Zeit. Und das ist echt krass. Demzufolge ist natürlich der Antrieb komplett am Limit. Und ich denke, diese beiden Dinge spielen mit rein. Aber ich würde jetzt auch behaupten, dass die Kette vorne runterfällt, zum Großteil einfach diesen ohne Kettenfänger. Oder nicht richtig eingestellt, weil wenn du eine moderne Schaltung hast, macht die ja nicht ihren Job.
Ja. Ich fände es eigentlich schön, du hast es gerade erzählt, man könnte daraus töpfern. Vielleicht könnte Lifetime so eine Trophäe töpfern aus dem Matsch, wie bei Roubaix. So ein schöner Matschklumpen.
Als ich am Flughafen angekommen bin, Mietwagen weggebracht und dann zum Shuttle, der meinte der Typ auch, der so beim Shuttle immer so ein bisschen hilft, so beim Einräumen, er meinte auch, ob ich die berühmte Emporia Pottery gekauft hätte. Also anscheinend scheint Stark. Das ein Ding zu sein, dass sie wirklich aus dem Zeug so irgendwo dann im Geschirr oder irgendwas bauen oder Vasen, keine Ahnung. Ja. Vielleicht für nächstes Jahr dann mal.
Stark. Genau, dann einmal zum XL-Rennen noch. Genau, bei den Frauen gewinnt Svenja Beetz in einer Zeit von 27 Stunden und 11 Minuten. Und so knapp 35 Minuten später kommt Maddie Nutt ins Ziel, die auch das Trucker XL oder das Trucker Adventure gewonnen hat. Und Larissa Connors aus den USA kommt dann noch mit über 2 Stunden, also ich glaube mit 2 Stunden 16 Verspätung oder nicht Verspätung, sondern mit 2 Stunden nach der Zweitplatzierten ins Ziel. Also auch da nochmal echt riesige Lücken in der Platzierung. Und von Svenja haben wir auch nochmal eine Sprachnachricht bekommen, die ihr jetzt hört.
Hallo Paul, ich wollte dir noch gerade eine Memo machen. Ich sitze hier gerade noch im Schwalbehaus und genieße gerade die Ruhe. Genau, und ein kleiner Rennbericht von meinem Unbound XL, das ich jetzt zum zweiten Mal gewonnen habe. Habe es ja vor 2 Jahren schon mal gewonnen und kam jetzt nochmal zurück, weil es gut in meine Ferien gepasst hat und ein Rennen war, das jetzt vom Timetable einfach ganz gut gepasst hat. Genau, und von daher bin ich jetzt mega, mega, mega happy, dass das tatsächlich noch ein zweites Mal geklappt hat. Ein Rennen zweimal zu gewinnen, ist ja dann doch auch nochmal ein Unterschied. Genau, und es war auf jeden Fall um einiges länger als vor 2 Jahren, weil es einfach so matschig war. Genau, aber ich versuche mich kurz zu halten, gar nicht so einfach 27 Stunden relativ kurz zusammenzufassen. Aber genau, der Start war eben am Freitagmittag und dann ging es erstmal ziemlich schnell los. Es fahren ja Männer und Frauen zusammen los. Es ist eigentlich wie ein normales Rennen. Also tempotechnisch geht es da richtig auf Zack los. Und es war ziemlich heiß. Da war ich auch gar nicht so richtig prepared vor. Und ich bin auch dann relativ schnell, ich sag mal, explodiert, weil ich dann doch nicht vorne mitfahren konnte. Und habe aber gesehen, dass mehrere Frauen vorne dabei sind, was mich dann ziemlich geärgert hat, weil ich dann erstmal kurz wieder die Krise gekriegt habe und dachte, naja, vielleicht waren meine Erwartungen doch etwas zu hoch, hier ohne richtig große Vorbereitungen anzutanzen und auf den Sieg zu spekulieren. Genau, dann bin ich irgendwann mal in ganz gute Gruppen reingekommen, haben da schön zusammengearbeitet und genau, dann habe ich mich einfach mega auf den Abend und die Nacht gefreut, dass es ein bisschen abkühlt und genau, Nachtfahrt ist sowieso voll mein Ding, genau, und dann gingen so die Stunden ins Land. Ich wusste dann auch überhaupt nicht, wo ich liege, ich wusste aber, dass auf jeden Fall ein paar Frauen vor mir sind und dann haben wir aber nach und nach eine nach der anderen eingesammelt, was mich dann natürlich sehr gefreut hat. Die waren dann natürlich auch, sind einfach zu schnell angegangen und sind dann auch explodiert und mit meinen Ultra-Erfahrungen weiß ich jetzt zum Glück ja, dass man da doch am Anfang nicht direkt alle Körner verschießen sollte. Und genau, dann kam eben die Nacht. Da hat sich dann das Wetter etwas gedreht und wir sind in so einen richtig krassen Regen reingefahren. Dann hat so eine halbe Stunde alles, was ging, vom Himmel runtergehauen. Das hat mir persönlich aber sehr gut gefallen. Es hat richtig Spaß gemacht, dann da durch den Regen zu fahren und die Straßen, die Schotterstraßen waren dann voller Wasser. Das hat richtig Spaß gemacht. Genau, und es war halt die ganze Zeit so Lightning am Himmel, was irgendwie richtig schön war und der helle Mond. Und genau, dann ging es in den ersten Matschabschnitt. Der war dann ziemlich lang direkt, wo wir ziemlich lange laufen mussten. Und genau, dann waren wir da irgendwann raus oder war ich dann irgendwann raus. Und dann kam nochmal eine Tankstelle, wo ich auch nochmal kurz aufgefüllt habe, weil man dann ja immer nicht weiß, wie viel Matsch kommt noch, wie viele Stunden ist man eventuell unterwegs. Hab dann da nochmal zum Glück auch aufgefüllt und bin dann weiter. Und dann wurde mir schon gesagt, dass da noch mehr Matsch-Section kommen. Genau, und so war es dann auch, sodass wir dann so um die 6 Stunden unser Rad geschoben haben und halt immer wieder diesen Grasweg am Rand links und rechts gesucht haben, da das Fahrrad durchzuschieben. Und teilweise musste man es aber auch wirklich tragen, weil es keinen Weg gab, wo man es hätte schieben können. Man muss sich das eben so vorstellen, dass man das Rad auf diesem Matsch nicht schieben kann, weil sich alles komplett zusetzt und das Fahrrad dann 100 Kilo wiegt. Ja, es ist, wie es ist. Man muss es irgendwie akzeptieren. Man muss da irgendwie durch. Ich habe dann auch ziemlich geflucht und war auch ziemlich sauer, dass man solche Passagen einfach damit einbaut. Aber hilft ja alles nichts. Ich habe dann, als die Sonne aufgegangen ist, Maddie eingeholt. Die war zu dem Zeitpunkt die führende Frau. Und genau, dann habe ich die auch direkt überholt und bin weitergefahren. Genau, und wusste, dass ich dann führende Frau bin. Wusste aber nicht, wo die Nächsten hinter mir sind. Dementsprechend bin ich eigentlich Vollgas gefahren. Also alles, was ging irgendwie, hat dann auch alles ja viel länger gedauert als irgendwie geplant. Diese 573 Kilometer. Genau, dann habe ich aber nochmal verschiedene Männer aufgefahren, mit denen ich dann auch teilweise ein Stück fahren konnte. Dass man sich einfach die Arbeit ein bisschen spart. Wobei wir hauptsächlich krassesten Gegenwind hatten und da war ich sehr dankbar, wenn ich irgendwie mit jemandem zusammenfahren konnte, auch einfach mental. Es war so lange und viel geradeaus und so wellig, richtig zähe Angelegenheit und irgendwie nach der großen Matschpassage immer noch über 200 Kilometer to go und dabei war es schon Vormittag. Genau. Aber ja, hilft alles nichts, immer weitergefahren. Die Stoppzeit versucht möglichst gering zu halten. Also ich habe auch wirklich nur an den Tankstellen kurz angehalten und aufgefüllt. Ich habe sonst nichts gemacht. Ich habe meine Schuhe nicht ausgeleert. Ich habe meine Handschuhe nicht gewechselt. Das Einzige, was ich dann so 100 Kilometer vor Ziel nochmal gemacht habe, ist, dass ich meine Kette kurz gewachst habe. Aber ansonsten wirklich auf maximale Effizienz. Also ich war am Ende komplett leer. Ich habe alles gegeben. Ich bin teilweise dann auch vielleicht sogar ein bisschen nicht zu schnell gefahren, aber ich war auf jeden Fall komplett am Limit. Und genau, die letzten, ich weiß nicht wie viele Stunden, 8 oder so, haben sich einfach so übel gezogen und es hat wirklich wenig Spaß gemacht. Vor allem, weil es irgendwie relativ gleiche Landschaft überall war und halt dieser krasse Gegenwind, der hat einfach so viel Kräfte gezogen. Und dann war ich einfach nur super froh, als ich ins Ziel fahren konnte. Hab mir dann noch kurz überlegt, was für eine Siegerpose ich mache, aber es ist dann letztendlich doch wieder so geworden wie das letzte Mal, was aber natürlich super schön ist und ich habe mich mega gefreut. Es standen viele Leute im Ziel, die sich für mich gefreut haben und mit mir gefreut haben und jetzt noch eine Woche Schulferien und dann wieder zurück in die Schule, wieder ins Daily Life. Ganz komisch, irgendwie jetzt hier zu sein und so komplett aus dem normalen Alltag gerade raus zu sein. Aber es tut auf jeden Fall mal sehr gut. Und genau, ich freue mich auf alles, was noch kommt dieses Jahr. Jetzt demnächst erstmal noch ein paar Bikepacking-Touren und einfach mal wieder ein bisschen mehr Kopf für Training und alles, was dazu gehört. Das ist ja in den letzten Monaten doch ziemlich nach hinten gestellt worden. Aber ja, ich bin richtig happy, dass das geklappt hat und ganz sehr stolz und ja, sehr dankbar für alle, die mich da unterstützen und auch die ganzen Nachrichten und lieben Grüße, die ich gekriegt habe, die pushen mich da immer sehr. Und genau, ich freue mich auf die restlichen Rennen, die noch kommen und bin ganz sehr gespannt. Liebe Grüße und bis bald.
Ja, genau, auch da vielen Dank, Svenja. Hat mich auch mega gefreut, dass sie da den zweiten Sieg einfahren konnte in 3 Jahren. Sie kam auch erst am Mittwoch an, ist am Freitag losgefahren, ist ja mittlerweile Lehrerin. Genau, und wie sie schon sagt, so Schulferien sind jetzt irgendwann vorbei. Und dann muss sie wieder auch zurückarbeiten. Aber hat auf jeden Fall das Maximale gemacht aus ihrer freien Zeit. Und ja, sie hat auch erzählt, also ich finde es unfassbar, wie viel die gehen mussten. Weil die natürlich über Nacht hat es so unglaublich viel geregnet, wie sie jetzt auch gesagt hat, dass das einfach, das war einfach krass. Das war wirklich einfach krass. Und größten Respekt da vor allen Teilnehmenden. Und natürlich, ja, riesen Respekt für die Leistung da und zum zweiten Sieg. Ja, lass uns mal dann jetzt zu den Männern gehen, wo es auch also eine Kontroverse eventuell gibt, nachdem dieser Podcast draußen ist, oder vielleicht auch nicht, weil es niemand published. Aber ja, lies gerne mal das Ergebnis erstmal vor.
Genau, bei den Männern gewinnt Robin Gemperle. Den finde ich übrigens auch einen richtig, richtig coolen Athleten. Kann man sich mal anschauen, was der sonst so in seiner Zeit neben dem Rad macht. Dann Max Agü wird Zweiter. Also Robin Gemperle kommt in 21 Stunden und 20 Minuten ins Ziel und Max Agü in 22 Stunden und 12 Minuten ins Ziel, also auch knapp 50 Minuten nach Robin. Und Josh Amberger aus Australien wird Dritter, dann nochmal mit fast 2 Stunden quasi Nachteil auf Max Agü. Genau, kurz zu Robin. Ich habe ein Video von ihm gesehen, auch wie er so einen kleinen Course Recon macht. Und ich glaube, das war ein Video auch mit seinem Sponsor Scott. Und da geht er auch durch Tankstellen an der Strecke und preist so ein bisschen an oder gibt den Zuschauern so ein bisschen Guide, was man am besten nimmt. Und wenn man weiß, dass Robin Gemperle ansonsten gerne so Pop-Up-Gastronomie schon fast auf Sterneniveau betreibt in der Schweiz, finde ich das irgendwie ganz lustig, dass er sich dann wirklich bei so einem Radrennen 20 Stunden lang den absoluten Schrott reinschrauben kann. Und sobald er dann zu Hause in der Schweiz ist, macht er dann Haute Cuisine. Fand ich ganz lustig, wie er das dann angepriesen hat. Also ditch the water, go for carbs. Und er hielt dann so einen Snickers-Riegel in die Luft. Fand ich ganz amüsant. Und auch sonst ein sehr, sehr interessanter, vielfältiger Zeitgenosse, so wie es scheint. Aber eigentlich die große Aufregung in dem Rennen, es hätte einen anderen Platz 3 gegeben.
Genau, also eigentlich ist auf Platz 3 der Alex McCormack reingekommen vom Canyon Ultra Team. Aber wie wir jetzt gerade gehört haben, ist der Josh Amberger auf Platz 3 gelistet. Zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich nicht oder wir nicht, warum das so ist. Also er wurde ja offensichtlich disqualifiziert. Aber ja, die Gründe kann man nur ahnen, also Outside-Hilfe, also Outside-Support ist halt verboten, keine Ahnung, ob es das war. Ich weiß es nicht, wäre jetzt einfach auch nur Spekulation, aber ja, auf jeden Fall ist er nicht auf Platz 3 reingekommen, ist auch sehr lange, glaube ich, auf der Felge gefahren. Musste den dritten Platz jetzt dann abgeben. Canyon hat dazu jetzt aber auch noch kein Statement oder irgendeinen Post rausgegeben, von daher, ja, wissen wir jetzt einfach auch nichts darüber.
Ja. Eine interessante Sache noch zu Robin Gemperle. Er gewinnt das Rennen tatsächlich auf diesem Scott-Prototypen mit 32 Zoll Laufrädern. Und wir hatten ja im vergangenen Podcast schon drüber gesprochen, wo ich die These aufgestellt hatte, dass das aussieht wie Kinderrennräder. Und du mir dann gesagt hattest, dass es in echt noch stimmiger aussieht, als man vermuten möchte. Und ich muss sagen, es sieht überraschend stimmig aus. Also diese Geometrie auch mit dem super kurzen Steuerrohr und den, ja, ich finde, die Proportionen passen dann doch irgendwie und man liest irgendwie an vielerlei Stelle, dass sich Leute, die so 1,90, 2 Meter groß sind, tatsächlich dann auf größengerechte Laufräder freuen. Wie viel die 32 Zoll jetzt Anteil an seinem Sieg hatten, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ein cooles, so ein cooler Beweis, dass diese Plattform anscheinend ganz gut funktioniert und ihm ja wahrscheinlich auch ein bisschen zum Sieg verholfen hat.
Ja, das Interessante ist auch, also ich war ja auch in dem Schwalbehaus und die haben ja die Reifen gestellt für das Rad von ihm und auch das Rad von Cameron Jones. Und es ist halt so ein bisschen diese Thematik mit Reifenfreiheit oder Reifenbreite, die man benötigt, dass du eventuell gar nicht mehr so groß gehen musst, so Richtung Mountainbike, sondern halt wie so, also Downsize ist das falsche Wort, aber zum Beispiel 50er halt dann auf einmal wieder eine sehr gute Option ist, auch wenn es rough ist. Und dann, dass die Aerodynamik wiederum zugutekommt, obwohl natürlich auch davon ausgehen muss, dass das Laufrad natürlich viel größer ist, das heißt, steht mehr im Wind an rotierender Masse. Aber ja, ich bin auch gespannt, so wenn es die ersten richtigen Aerotests gibt, so wo man auch mal Daten bekommt und all diese Sachen. Der Cameron Jones war jetzt ja auch vorne bei mir in der Gruppe. Und ja, jetzt hast du jetzt nicht gemerkt, also visuell war jetzt der Unterschied nicht wahrnehmbar. Also, dass er einen großen Vorteil hatte, außer bei den Wasserdurchfahrten, wo nicht sein ganzes Rad unter Wasser war, wie bei uns. Aber ich finde es ästhetisch, muss ich sagen, es ist echt ein sehr gelungenes Rad geworden.
Ja.
Jetzt so das Länge, ich es dann irgendwann gesehen habe, sah es dann doch irgendwie groß aus. Also ich glaube, jetzt auf einem sehr zierlichen Menschen wird das auch witzig aussehen.
Mhm.
Also jetzt zum Beispiel, Cameron ist schon eine Unit, ne? Also es ist schon auch ein bisschen Mensch. Und wenn du jetzt aber irgendwie so eine zierliche Frau raufsetzen würdest, die selbst irgendwie auch 1,70 ist, glaube ich, das kann, da kann die auch sehr schnell verloren darauf aussehen.
Ja.
Aber generell fand ich es einen guten Release, aber die dürfen die Räder anscheinend auch nicht behalten. Also die gehen auch wieder zurück zu Scott. Und Scott hat ja auch schon gesagt, dass sie das Rad so nicht bringen werden. Dass es jetzt halt wirklich immer nur Prototypen war. Mal gucken, wo da die Reise hingeht.
Ja, echt sehr interessant. Ich hatte auch, was ich ein bisschen amüsant fand, im Livestream hatten die Kommentatoren und Kommentatorinnen gesagt, dass das Anbauen halt so die Plattform ist für alle Hersteller, um neues Equipment zu launchen. Da hatten sie natürlich irgendwie über Specialized Crux 5 jetzt gesprochen, über das Scott und über das Giant. Und dann gingen ihnen so ein bisschen die Beispiele aus und dann machten sie so weiter mit, okay, hier gab es dann noch irgendwie Custom Painted Helmets und Custom Liveries on the Bicycles und it's the number one race to publish new equipment. Und das fand ich ein bisschen amüsant, weil gefühlt die ganze Gravel-Welt hat halt ja, 4 Wochen vorher beim Trucker gesehen, dass eben das so die Nummer 1 Bühne war, um neues Equipment zu launchen. Und daher kommt auch so ein bisschen, glaube ich, oder damit befeuern sie, glaube ich, so ein bisschen auch die Häme, die dem Event so ein bisschen entgegenkommt. Ne? Und es ist halt natürlich auf der einen Seite typisch amerikanisch, alles immer so ein bisschen aufzublasen und zu übertreiben und in Superlativen zu sprechen. Andererseits fand ich es da dann irgendwie relativ amüsant, dass sie dann ja die offensichtlichen Fakten nicht so ganz gerade hingekriegt haben. Aber genau, eigentlich Giant war so ein bisschen meine Prognose oder mein Blick in die Glaskugel. Fand ich super interessant, dass sie da jetzt dann auch einen Prototypen vorgestellt hatten. Sie meinten irgendwie im Vergleich zum vorherigen Rad, zu dem Revolt oder beziehungsweise die Plattform von Liv, was ja die Schwestermarke ist für Frauen, heißt Devote, dass sie da sagen, die Anforderungen an den Sport haben sich seit dem letzten Modell-Launch so verändert, dass sie im Grunde genommen jetzt eine Balance aus einem Cyclocross-Rad mit super viel Reifenfreiheit, einem TCR-Kletterrad und einem Propel-Straßen-Aerorad irgendwie mischen müssen. Und ja, fand ich interessant, dass der Produktmanager, der da interviewt wurde, wirklich auch zugegeben hat, okay, die Plattform ist echt veraltet und die Athleten mussten ja einiges gerade biegen, um die Plattform für sich passend zu machen.
Die hat nicht mal UDH, ne?
Genau.
Also der ja. Brandon Johnson, der Vierter geworden ist, der ist die letzten Jahre, obwohl es schon UDH gab und der SRAM gesponserte Athlet, musste der immer noch mit dem alten Mountainbike-Schaltwerk fahren.
Ja.
Weil er halt, ja, wie gesagt, es nicht ranbauen konnte.
Ja. Aber super interessant, das zu sehen und natürlich ja, ein Traum-Launch für Specialized, die direkt 1-2-Platzierungen.
Ja. Genau, bevor wir zu Specialized kommen, noch kurz ein Side-Fact von Giant, den ich so auch nicht wusste, aber ich habe es gehört am Rande, aber Giant war ja auch Sponsor oder ist Sponsor von Unbound oder von Lifetime. Wiederum darf Giant momentan keine Räder in die USA importieren und verkaufen.
Wegen Einfuhrbeschränkungen?
Nee, weil festgestellt wurde, dass in deren Fabriken Art ja, Sklaverei, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber auf jeden Fall schwierige Arbeitsbedingungen waren und die USA quasi ein Einreise- und Einfuhrverbot gegenüber Giant am Laufen haben. Das heißt, Giant stellt ein neues Rad vor in den USA und ist auch Sponsor von dem größten Offroad-Event in den USA, kann aber keine Räder in den USA verkaufen.
Oh, wow. Ich sehe es gerade, ich habe es kurz nachgeschaut. Vorwurf von Zwangsarbeit bei der Herstellung.
Genau, Vorwurf von Zwangsarbeit, genau.
Ja.
Und die müssen versuchen das jetzt gerade auszuräumen. Ja, und bis sie das nicht quasi geproved haben, dürfen sie die Räder nicht einführen. Das ist krass, oder?
Ja, verrückt. Vor allem, wenn man überlegt, was Giant ja ist ja irgendwie der größte Radhersteller der Welt und in den USA, das Volumen wird ja schon ganz ordentlich sein.
Groß sein. Ja. Ja. Ich wusste das auch nicht. Ich fand das auch auf jeden Fall krass. Ja.
Verrückt.
Ja.
Wow, okay. Gut, dann zu Specialized. Ja, ich glaube, fast besser kann Produktlaunch nicht laufen, wenn du irgendwie in zwei Rennen oder in den zwei wichtigsten Rennen des Jahres, halt bei Frauen und Männern im 200-Meilen-Rennen von Unbound direkt zwei Drittel des Podiums für dich behaupten kannst.
Bei den Männern Swrap, Tobias Kongstahl ist auch Specialized, aber auch im Neuen unterwegs.
Ja. Also okay, Vollpodium eingenommen.
Specialized hat bei den Männern 5 Fahrer und Top 10, weil Emil Herzog wird, glaube ich, 8. oder 9. oder sowas, oder 7. oder also auf jeden Fall Top 10. Auch Specialized und King Swanson wird noch 5. Also das hat geschmeckt bei denen auf jeden Fall.
Ja.
War glaube ich, aber auch nicht günstig, dass das schmeckt.
Ja, ich meine, das ist ja ganz interessant zu sehen. Ich glaube ich meine, das war 2021 oder 2022 hat Specialized ja das gesamte Sponsoring einmal komplett auf den Kopf gedreht und auch viele ihrer Straßenathleten, die quasi extern von Pro oder außerhalb von Profiteams gesponsert waren, rausgeschmissen oder Verträge nicht verlängert und hatte dann mal 1-2 Jahre, wo sie gar keine Sponsorings oder wenige Sponsorings neu ausgeschrieben hatten oder neu vereinbart hatten und kam dann eben mit diesem neuen Konzept quasi des Offroad-Teams um die Ecke und deswegen, man hat sich ja ein bisschen Zeit genommen, um das Team oder das Sponsoring so ein bisschen auf neue Beine zu stellen und das wahrscheinlich ein bisschen holistischer und größer zu denken und dafür eben viele, ich glaube, es waren vor allem Influencer und so diese klassischen Brand Ambassador, die man ja so ein bisschen vor die Türe gesetzt hat damals. Ich meine, das war kurz nach Corona, als der ganze Hype so ein bisschen auf dem Zenit war und erntet jetzt so ein bisschen die Früchte von dieser Entscheidung damals. Ich kann mich daran erinnern, dass das, als sie es bekannt gegeben hatten, echt einen großen Aufschrei gab, dass man halt vielen Creatern oder halt vielen Leuten, die ja beruflich Radfahren, ohne es jetzt profimäßig zu betreiben, so ein bisschen Teil ihrer Lebensgrundlage wegnimmt und sich dann erstmal ja nicht wieder festbindet an neue Athleten. Und ja, hat sich dann eben voll fokussiert auf dieses Offroad-Team. Und es scheint funktioniert zu haben. Sie haben natürlich aber auch die Ressourcen dafür, um das Ganze zu bewerkstelligen. Was ich auch sehr interessant fand, wie stark vertreten dann natürlich auch Specialized Staff an der Strecke war. Ne? Also jede Feedzone war wirklich voll mit Specialized-Mitarbeitenden oder mit Supportern für das Team oder für alle Athleten. Und ja, schon beeindruckend zu sehen, wie man so einen Sport so schnell vereinnahmen kann, wenn man das richtige Budget locker macht.
Ja, also es sind so mehrere Punkte, die mir irgendwie auffallen. Also erstmal, was du schon gesagt hast, diese ganze Influencer-Thematik so ein bisschen runtergefahren. Gleichzeitig, wenn du jetzt die Marke oder auch das Team vergleichst mit anderen Teams, wie wenig die eigentlich auf Social Media machen, also im Verhältnis zu den anderen, ist es wirklich sehr krass performance-basierend. Also es ist Storytelling, aber sehr wenig Storytelling abseits der reinen Performance. Wenn es jetzt zum Beispiel mit dem Canyon ATR-Team vergleichst. Mhm. Also ich glaube, die muss man so ein bisschen unterschiedliche Budgets, aber sicherlich die beiden größten budgetär gesehen. Und da ist ein anderer Ansatz. Und dann, ja, der Support war schon krass. Du hast ja dann so bei den Frauen auch Videos gesehen, wie die hatten mehrere Teams on Kurs, also kommen wir nachher auch zu meiner Problematik, weshalb ich irgendwie und ich es zu Ende geschafft habe. Also es gab ja 3 Feedzones und Männer und Frauen. Du musstest, was alles so eng getaktet war, musstest du eigentlich Männer und Frauen separate Crews haben. Und dann wiederum zwischen der ersten und zweiten Feedzone, wie ich dann feststellen durfte, war das so eng, dass du da eigentlich auch nochmal separate Crews brauchst, auch wieder für Männer und Frauen. Ich weiß nicht, ob die es so hatten, aber gehe ich mal von aus. Auf jeden Fall war das so krass, dass die 3 Personen hintereinander stehen hatten und jede Person hat was anderes angegeben und ich glaube eine 4. Person als Backup, falls irgendwas noch gebraucht wird. Also es ist das, allein die Ressourcen, die du da personell irgendwie an den Start stellen musst, um das zu perfektionieren, ist Wahnsinn. Mhm. Und dann muss man gleichzeitig auch sagen, ist, wenn du so viel Geld ausgibst für die besten Athletinnen, die es momentan im Sport gibt, ist auf der männlichen Seite, haben sie mit Mats wird Schmitz eindeutig den mit Abstand besten männlichen Gravelfahrer gerade, also wirklich mit Abstand. Und danach kannst du streiten, ob dann Matt Beers immer der Beste, der war jetzt bei Unbound, aber jetzt zum Beispiel bei anderen Rennen waren es vielleicht nochmal andere. Also es ist so, aber auf jeden Fall Top 3 und Keegan noch dazu. Und ja, und dann guckst du bei den Frauen, Sophia ist die Beste, so. Mhm. Klar, du hast Rosa, die auf dem gleichen Niveau ist, aber ja, bei Sophia jetzt im direkten Duell stehen auf jeden Fall mehr Siege momentan noch zu Buche. Und auch, weil dann solche technischen Dinge irgendwie nicht passieren. Ne?
Ja.
Also das gehört dann halt auch mit dazu. Und das ist halt schon krass. Und dann das noch so quasi zu backen mit Support-Stuff, ja, die gehen halt auf Probleme mit sehr viel Geld drauf, aber um echt zu sein, so musst du es auch machen. Der Sport, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo du auch als Unternehmen, wenn du in Athleten und Athletinnen investierst, dir Gedanken machen musst, wie kann ich die eigentlich so supporten, welche Rahmenbedingungen kann ich bieten, vielleicht auch zusammen mit anderen Sponsoren, um das Ding zum Laufen zu bekommen. Weil dieses Ding ist halt, du gibst jetzt Leuten, sei es ein Privatier oder auch Teams, einfach nur Geld und das läuft dann schon. Das ist ab jetzt vorbei. Also das ist jetzt spätestens seit Unbound, so wie jedes Jahr bei Unbound irgendein Shift ist, ist es vorbei. Und ich bin gespannt, wie Sponsoren darauf reagieren werden. Also ich meine, ich habe jetzt auch irgendwann Sponsorengespräche und da habe ich sicherlich auch Themen, die ich mitnehme, wo man dran arbeiten muss. Und ich bin gespannt, wie so die Industrie in dem Fall von Support auch reagieren wird. Weil sonst wird das halt echt eine ganz einsame Show bei den großen Rennen. Weil am Ende ist jetzt ein Mats in den nächsten Jahren zu schlagen, wird schwer. Und bei Sophia genauso. Und du musst halt dann, auf welchen Ebenen willst du es schaffen? So teammäßig sind die auch mit die Stärksten. Und wenn du dann halt auch beim Support immer hinterher hängst, auf vielen Ebenen, wie willst du in der Lage sein, die eigentlich zu challengen? Also es sind halt so mehrere Ebenen mittlerweile. Und was ich halt dann immer auch so krass finde, ist, wie du hast vorne diesen hochprofessionalisierten Sport, ja, und denn die Kurve ist dann noch so relativ steil, aber es fällt da hinten schon sehr, sehr krass ab. Es ist nicht unbedingt leistungsmäßig, aber wie ernst die Leute den Sport nehmen und wie ernst die Leute den Sport in der Kommunikation nehmen, dass du dann zum Teil das Gefühl hast, hinten ist es irgendwie so ein Kindergarten, ja, und da geht es nur darum, irgendwie Content zu machen, gar nicht um mehr. Das verwässert dann so ein bisschen eigentlich, was da vorne passiert, weil welche krasse Leistung das mittlerweile einfach ist. Und das so in Einklang zu bringen, dass der Sport weiterhin cool bleibt, accessible, aber halt auch Firmen realisieren, wie ernst das mittlerweile ist. Also wie professionell man das eigentlich angehen muss, wenn man Erfolg haben will. Ja.
Ja, die wenigsten schauen ja auf die Unterschiede bei der Platzierung. Ne? Also wir haben es ja gerade gesagt, wie groß die Unterschiede, oder dass es 25 Minuten in den Top 5 waren nahezu. Und das sagt ja eigentlich auch schon aus, wie groß das oder wie schnell das Niveau dann auch abfällt, sozusagen. Also ganz hart gesagt. Ne? Natürlich die Bedingungen dieses Jahr spielen da extrem mit rein, dass man solche Resultate rausfahren kann mit so großen Unterschieden. Aber es zeigt natürlich, wie schnell dann die Luft relativ dünn wird, wenn der Support einfach nicht mehr da ist. Extrem, extrem spannend. Ich fand, du hattest eine Sache gesagt, dass dieser Shift jährlich stattfindet. Eine Sache, die tatsächlich gar nicht so groß war, die im letzten Jahr relativ stark präsent war, war, dass es so einen Breakout-Rider gibt. Also jemanden, der irgendwie bei dem Rennen die Bühne betritt, der total unvorhergesehen in die Szene kommt und das Rennen aufmischt. Letztes Jahr war es Cameron Jones, der so mehr oder weniger aus dem Nichts gewinnt, oder weniger hatten ihn auf dem Schirm. Und ja, er gewinnt Unbound, das größte Gravel-Rennen der Welt, mehr oder weniger aus dem Nichts, und niemand hatte ihn auf dem Schirm. Und schon dieses Jahr spielt zwar noch eine Rolle, ist in den Ergebnissen aber dann doch wieder relativ weit unten oder nicht in den, auf jeden Fall nicht in den Top 5 drin. Und das.
Ja,
das,
aber da muss ich kurz einhaken. Ich glaube, diese Zeitstelle bei den Männern, das kommt vielleicht her dazu, die kann ich schon so ein bisschen auch relativieren. Das muss man alles so ein bisschen im Kontext setzen. Und zu Cam, du hast auf jeden Fall recht, dass diese Breakthrough-Rides, die es ja nicht waren, Das liegt aber einfach daran, dass das, was letztes Jahr passiert ist, ein Learning für alle war und dass sowas passiert auch nicht nochmal. Hm. Also bei den Frauen genau das Gleiche. Caro Migon hat letztes Jahr Tracker und Ambon gewonnen, auch zu Recht gewonnen. Also darum geht es gar nicht. Aber dieses, dass so zwei Fahrerinnen wie bei denen oder wie bei uns einfach wegfahren, also einfach in Anführungsstrichen, das war klar, dass das nicht mehr passiert. Also erstmal, weil das Niveau mittlerweile zu hoch ist und du ein Team hast mit Specialized, die das auf jeden Fall nicht passieren lassen. Ja? Und ja, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, wenn es trocken gewesen wäre, hätten wir nicht ein anderes Ergebnis gesehen, was den Sieger angeht. Aber das wäre, sagen wir mal, ein bisschen mehr, wäre ein dynamischeres Rennen gewesen in den Top 10. Also ich würde jetzt, ohne irgendjemanden zu nahe zu sein, aber es sind Leute von den Top 10, die wären bei einem Rennen, was mit wenig Mechanicals auskommt und was ziemlich straightforward ist, wären die da nicht. Weil ich war ja mit den Leuten im Rennen und du hast gesehen, wie die einfach schon strugglen, wenn es hart wurde. Und am Ende ist natürlich sowas auch immer so ein, über die Distanz, so ein Ding, wer hat am wenigsten Probleme? Ist ein bisschen wie Roubaix. Früher war Fluchtgruppe Roubaix auch so ein Ding. Wenn du Glück hattest und keinen Platten, hat sich extrem weit gebracht. Natürlich musst du immer noch ein richtig guter Rennfahrer sein, das nimmt davon nichts weg, aber wenn es ein Rennen ist, was straightforward ist und alle irgendwie problemlos durchkommen, in Anführungsstrichen, dann hast du in der Regel so zwischen 5 und 15 immer andere Leute. Das sieht dann einfach anders aus und das ist bei Unbound auch der Fall. Aber wie gesagt, ich glaube vorne, also ob es jetzt trocken ist oder nass, der Matze wäre trotzdem weggefahren, das wäre vielleicht sogar Specialist sogar noch mehr entgegengekommen. Von daher hat er nichts geändert, aber da hinten muss ich schon sagen, da war jetzt auch eine andere Dynamik und die ganzen technischen Probleme, die da alle draußen hatten, das schreibt ja nochmal eine andere Geschichte. Aber wo warst du? Genau, aber dieses Breakthrough, ja, ich glaube, das werden wir auch nicht mehr sehen, weil, ey, das ganz ehrlich, das Level ist mittlerweile so hoch und du musst so gut sein mittlerweile, auf so einem hohen Niveau, um überhaupt in der Lage zu sein, die Attacke von Mats zu sehen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also überhaupt da zu sein, wenn er losfährt, wo keiner mehr mitfahren kann. So, und das ist ja auch schon ein Riesenschiff vom letzten Jahr. Deswegen, ja, so diese Überraschung, ich glaube, das ist jetzt einfach auch vorbei. Außer das nächste Talent krabbelt irgendwo aus einer Kiste und ist auf einmal da. Ja.
Genau, du hattest in deinem Recap auch geschrieben, dass Mats genau an der Stelle attackiert hatte, mit der du gerechnet hattest. Nimm uns da doch mal mit rein, dann können wir direkt in dein Rennen einmal reingehen, weil wir haben jetzt über die Ergebnisse gesprochen und sind da auch, glaube ich, relativ umfangreich reingegangen. Vielleicht können wir mal in dein Rennen reinschauen.
Also ich gehe mal so ein bisschen chronologisch durch. Das, wie ihr euch ja irgendwie alle denken könnt, haben wir alle den Wetterradar irgendwie über mehrere Tage verfolgt und ich habe mir auch einen Tag vorher noch mal die erste Matt-Section angeschaut, die 23 so entscheidend war. Die war trotz starken Regens über Nacht morgens um 9 trocken. Klar, wir sind 3 Stunden früher gestartet, also um 6. Da war mir schon klar, okay, also wenn es nachts regnet, kann es immer noch matschig sein. Aber das war quasi so, dass ich mich dann halt entschieden habe, mir so 2 Laufradsätze fertig zu machen. Einmal mit der optimalen Bereifung, also mit 50er RS, was ich hinten reinbekomme, aber was wirklich sehr eng ist. Also da darf man auch schon keinen Plug mehr an die Seitenwand reinmachen, weil dann funktioniert es nicht mehr. Und ein Satz 45er, auch RS von Schwalbe, falls es halt matschig wird. Ich habe dann morgens mich entschieden, vom Rennen noch hinten eine 45er raufzumachen. Bin aber vorher mit dem 50er gestartet, was vielleicht im Nachhinein auf jeden Fall ein Fehler war, aber es hatte nicht so stark geregnet eigentlich und ich war optimistisch, dass diese erste Max-Section nicht so das Problem wird, was sie im Übrigen auch nicht war, sondern es waren Stellen matschig, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie matschig werden. und ja, auf jeden Fall war es eigentlich alles cool, aber dann als dann so diese ersten Stücke kamen, wo es halt dann wirklich auch richtig rutschig war, gab es halt so Stürze haufenweise und obwohl ich relativ weit vorne war, war ich in einen Sturz verwickelt. Bin aber über den Lenker gegangen, Rad war ein bisschen demoliert, musste es so hinrichten, musste dann so von Gruppe zu Gruppe fahren. Dann ging es dann wiederum in eine Section vom Matsch, das war so ungefähr nach 30 Kilometern oder sowas, 35 Kilometern, die schon echt grob war, wo ein Großteil schieben musste und der andere mich auch. Gibt es auch Videos, wo man es ganz gut sieht, wo halt mein Vorderrad sich einfach nicht mehr gedreht hat. Ich hatte mit 50er, ich habe die Adventure-Gabel drin gehabt vom Rose, da ist mit 50er eigentlich auch ganz gut Clearance, aber war halt immer noch nicht genug und hatte da, wie gesagt, Probleme. Bin da aus dieser Mat-Sektion rausgekommen und dann halt echt die ganze Zeit so, ey, das war so hart, weil du hörst dieses Vorderrad und Hinterrad nur am Schleifen und du fährst so 400, 500 Watt und du kommst nicht vom Fleck. Du fährst am Hinterrad und kannst kaum das Hinterrad halten. Und das war so frustrierend. Ich habe dann so mit den Händen so ein bisschen irgendwie das vorne alles so frei gemacht, jede Pfütze gesucht, die irgendwo war, aber du hast halt nach vorne geschaut und du hast die Spitze nicht mehr gesehen. Ja. Und man kann sehr weit sehen in Kansas. Und ja, ich habe mich dann irgendwie zusammengerissen, wo ich auch, ja, jetzt halt irgendwie aus dem Learning aus den letzten Jahren halt auch so von Tracker dieses Jahr, man muss halt immer weiterfahren. Also das ist halt so, vor allem gerade zu früh im Rennen, brauchst du jetzt nicht irgendwie aufgeben. Und bin halt weitergefahren, eben von Gruppe zu Gruppe, bis ich dann irgendwie mit dem Tobias unterwegs war, mit Tobias Kongstad und dann auch mit Keegan, der auch ein technisches Problem hatte, aber was weiß ich gar nicht so genau. Und wir haben dann irgendwann kurz vor der ersten Feedzone, die bei rund 65 Kilometer war, konnten wir zur ersten Gruppe wieder aufschließen. Und dann fing das Rennen eigentlich wieder von neu an. Ich habe dann in der Feedzone mein Vorderrad gewechselt, also von 50 auf 45, was auch echt eine gute Entscheidung war, weil danach nochmal ein paar Sektionen kamen, die echt auch übel waren. Und genau, dann ging es eigentlich so weiter. Das Wetter war echt krass wechselhaft und wie gesagt, es waren Stellen nass und unglaublich hart, die ich im Auto abgefahren bin, wo ich nicht gedacht hätte, dass die so werden, weil es gibt da unterschiedliche Arten von Schotterstraßen. Bei denen sind die Schotterstraßen auch Hauptverkehrsstraßen zum Teil. Und normalerweise sind die schwierigen Straßen sind MMR Roads, also Minimum Maintained Roads. Und die waren dann zum Teil gar nicht das Problem. Die waren noch mit am besten so gefühlt. Und dann auch diesen langen Anstieg, wo Mats dann attackiert. Ey, sind wir halt echt reingefahren. Und es war so, keine Ahnung, bist halt so 15 km/h gefahren, aber halt halt richtig Watt drauf. Und es war nicht steil, aber es hat halt so geklebt und die Räder wurden so langsam. Das war echt krass. Und Mats war einfach so gut. Das war, kannst du dir nicht vorstellen, wir fahren da rein und der rollt einfach weg von uns. Also das ist gar nicht so, dass der hat so ein bisschen gepusht. So, der hat am Anfang so, hast gemerkt, die planen jetzt irgendwas, pusht er so ein bisschen, merkt, okay, wir sind alle irgendwie noch da, nimmt wieder raus. Und dann in dieser Mud-Section lässt er einfach das Gas stehen. So, und das rollt einfach so langsam weg, wartet dann wieder. Der war wirklich auf einem anderen Planeten unterwegs an dem Tag. Auf jeden Fall, als er dann initial wegfährt, war ich auch in seinem Hinterrad, aber ich hatte vorher auch mit meinem Trainer Sebastian Rösler besprochen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie Tracker und versuchen mitzugehen, sondern dass wir halt sagen, ey, das mit ihm mitfahren zu zweit oder zu dritt, dabei rauchst du dich eh auf. Also es ist so, ja. Das ist so weit weg vom Ziel, das macht keinen Sinn. Und ich wusste ja, als ich fahre hier an dem Tag nicht um den Sieg. Also weil das gegen Mats, wenn irgendwas, also es ist unwahrscheinlich, du machst dich eher kaputt. Deswegen habe ich da gar nicht erst versucht mitzugehen und bin den Berg halt kontrolliert hochgefahren. Oben waren wir dann in der Vierergruppe. Vorne war Mats weg mit Keegan und dem Kobe Freeman, glaube ich, heißt er. Der dann irgendwann auch richtig aufgegangen ist. Und ja, ich war eigentlich happy mit der Situation. Ich wusste, ey, potenziell fahren wir eh noch ums Podium. Wir haben eine gute homogene Gruppe. Ich habe einen guten Tag gehabt, wo ich zu dem Zeitpunkt noch meine Ernährung hatte. Und war eigentlich geil. Das ist perfekt. Große Gruppe. Wir rollen so ein bisschen durch. Klar, so ein bisschen Springerei, ein bisschen Uneinigkeit. Aber das Rennen für mich war vorne egal. Also auf Mats 10 Minuten Vorsprung hat er 15. Das ist wirklich egal. Ja. Weißt du? Weil das ändert jetzt für mich nichts. Und war eigentlich geil. Und dann geht es in die zweite Verpflegung. Und ich fahre so, die war auch mega lang, eine Meile lang, also 1,6 Kilometer. Und ich fahre so, vorne sind ganz viele komprimiert an Teams. Dann kommt irgendwann das Canyon-Team. Und dann habe ich schon gesehen, so 500 Meter dahinter war einfach nichts. Und dachte ich, wir hatten geplant, dass wir am Ende stehen, aber nicht so weit am Ende, dachte ich.
Ja.
Ja, und irgendwann kam die Flagge mit Feedzone Ende. Und dann, hatte ich quasi auf dem längsten Abschnitt zwischen Fietze und uns kein Essen. Es war ein bisschen über 100 Kilometer war der Abschnitt. War aber auch der, der am räudigsten war mit viel Gegenwind. Unglaublich, unglaublich nicht rollenden Wegen. Ja, und dann irgendwann hat sie mir da quasi dann die Stecker gezogen. Aber das war echt so, ich bin da durchgefahren, habe da angefangen zu kalkulieren. Ich habe noch ein Gel, nichts mehr zu trinken. Für so ein bisschen über 3 Stunden bis zur nächsten Verpflegung. Habe dann rumgefragt, der Gruppe Buddy hat mir ein Gel gegeben. Also ich hatte am Ende, hatte ich glaube ich 3 Gels. Ich habe noch eine kleine Wasserflasche bekommen, so eine kleine Plastikwasserflasche von Tobias. Das war's, dann hatte ich so 40 Gramm pro Stunde. Das ging auch so für 2 Stunden hat das sogar funktioniert, so 2,5. Aber dann irgendwann, weil wir dann nochmal angefangen haben, richtig zu attackieren hinten. Ich glaube, das hat man dann ja auch gesehen, in der Übertragung waren wir dann ja irgendwann auch weg in der 5-Mann-Gruppe, wo dann die beiden Specialized-Jungs, also Matt Beers und wie heißt er?
Keegan Swenson?
Nee, Matt Beers und von Bora.
Also Emil Herzog.
Emil Herzog, die dann halt so sporadisch noch mitgemacht haben, aber gar nicht. Und da wusste ich jetzt hier nur zu dritt, so zu vier Kreisen, also das funktioniert noch weniger. Mhm. Ja, und irgendwann immer mehr hat sich gedrained. Hat sich gemeint, okay, immer weniger. Und Plan war 130, 140 Gramm pro Stunde. Ne? Also das ist das, was ich trainiert habe. Das ist auch das, was ich brauche, um auf dem Level zu fahren. Aber irgendwann bin ich halt leer gelaufen. Ich hatte gar nicht so einen richtigen Einbruch, aber ich konnte einfach die Pace nicht mehr fahren.
Ja.
Und hatte dann auch einen unglaublichen moralischen Knick. Also ich war schon im Kopf dann richtig gefickt, muss ich sagen. Weil, ich kann gut mit solchen Situationen umgehen, gerade wenn ich weiß, es ist so, ich habe es in meiner Hand gehabt, aber ich habe es halt dann nicht in meiner Hand gehabt und das war halt echt sehr frustrierend. Und ich hatte in den letzten Jahren ein paar solcher Ereignisse bei so wichtigen Rennen. Und das war dann auf jeden Fall, ein guter Mental Blow, ja. Das war nicht so geil.
Ja, man hat es auch, Paul hatte uns in die Gruppe eine Sprachnachricht oder 2 Sprachnachrichten geschickt währenddessen und man hat die, es war mit viel Wind und Matschgeräuschen im Hintergrund, aber man hat die Frustrierung über einige tausend Meilen über den Atlantik durchgehört auf jeden Fall und ja, kann ich mir vorstellen, wie hart sich das, oder wie frustrierend das sein muss. Vor allem, selbst wenn noch eine Verpflegungszone kommt, dieses Loch an Kohlenhydraten in der Verpflegung, das füllst du ja auch nicht mehr auf, also das kriegt dein Magen nicht hin, aber das ist auch, dann ist das halt ohnehin gelaufen. Bist du dann vor der Verpflegungszone ausgestiegen, vor der letzten Verpflegungszone oder dann danach?
Ich habe quasi einen Shortcut nach Council Grove genommen, wo die letzte Verpflegungszone war. Und da wurde ich dann eingesammelt von meiner Pit Crew. Ja, und dann war das Rennen quasi gelaufen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass hier wo. Alter, warum soll ich denn die ganze Zeit immer Silvio sagen? Emil. Dass Emil Herzog irgendwie auch bei der 2-Verpflegung nichts bekommen hat. Ich weiß nicht, wie er dann verpflegt war. Bei mir hat es halt nicht funktioniert. Ich glaube, er ist hinten raus auch ein bisschen am Stock gegangen. Aber ja, das war krass. Und vor allem, du siehst da auch, siehst du, was ich vorhin meinte, ne? Also diese Support-Ebene, das ist so, also zu so einem Event zu reisen, das kostet echt richtig viel Geld.
Ja.
Also jetzt mal dieser eine finanzielle Aspekt. Dann aber auch die Vorbereitung, was man an Training investiert, was man zu Hause auch im Privatleben liegen lässt. Ich bin jetzt auch irgendwie 40, ne? Es ist jetzt auch nicht mehr so, dass ich irgendwie Mitte 20 bin und so, wo man dann irgendwie auch, wo so Dinge leicht von der Hand gehen. Also ich muss wirklich für jeden Scheiß auch hart arbeiten.
Ja.
Und das ist dann halt noch so frustrierender und du weißt halt, okay, gibt noch ein paar Versuche, aber jetzt auch nicht mehr 10. zumindest nicht bei der Elite. Und das war dann schon echt, echt hart. Und wenn du weißt, du hast einen guten Tag. Also weißt du, wenn du merkst, so, ey, alles in der Kontrolle, es läuft halt irgendwie, wie es laufen soll. Es gab Probleme am Anfang, haben alle hinter sich gelassen, man hat schon ein paar Mal Löcher zugefahren und das läuft einfach reibungslos. Und am Ende, Tobias und ich waren auch die einzigen, die am Anfang nicht vorne waren, die zu dem Zeitpunkt überhaupt noch im Rennen so drinne waren, sowas. Und das heißt, wir waren halt gut. Ich meine, er wird am Ende noch Dritter, aber ich wusste halt, ich bin gut an dem Tag. Und das ist halt dann so scheiße, wenn man das dann nicht irgendwie so für sich selbst irgendwie ein geiles Ergebnis rausholen kann, ja.
Oh Mann. Ja, ich hatte noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Jetzt, wenn du von der Strecke sprichst, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass auf 200 Meilen oder auf 330 Kilometern am Ende waren das ja, glaube ich, effektiv, dass da so viel los ist. Wie ist die Atmosphäre so bei so einem Rennen? Weil man hat den Eindruck, das wird ja auch viel gesagt oder hattest du auch in der vergangenen Folge erzählt, dass die Unterkünfte sind wahnsinnig teuer. Also ich denke auch alle Age-Group-Athletinnen oder Athleten, die reisen vielleicht sogar am Renntag morgens noch an, weil sie weiter entfernt wohnen. Und ich kann mir vorstellen, für Fans ist gar nicht mehr wirklich viel Platz da in der Gegend, was Unterkünfte angeht. Hat man außerhalb von Support und Content-Crews überhaupt viel Support an der Strecke, was so Cheering angeht oder was generell so Atmosphäre angeht? Außer Büffel? Nee.
Ja, also davon hast du viel von Kühen. Nee, die meisten Spectator haben eine relativ große Kamera in der Hand. Also von daher, nee, da ist nicht so viel da draußen los. Es gibt, glaube ich, so eine Szene, wie wir durch dieses Wasserloch fahren, unter der Eisenbahnbrücke durch, wie ich zur Kamera irgendwie rufe, ob auch alle ein gutes Bild bekommen haben. Das war auch aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive, für mich sah es einfach witzig aus. Du fährst da rein, du siehst dieses riesen Wasserloch und du guckst durch diesen Tunnel durch und dahinter siehst du einfach so 20 Kameras, die so eng gestaut sind und alle so warten auf das perfekte Bild, wie wir da quasi so, nee, wie hoch war das? Höher auf jeden Fall als das Tretlager durchs Wasser durchfahren. Und da hat das, dachte ich, das ist so, das war einfach so eine absurde Situation für mich als Rennfahrer. Wo
ich also, ich habe mir genau das Video
auch. We are just here for that.
Ich habe mir das Video auch mehrfach angehört oder angeguckt, um zu verstehen, was du sagst. Und ich glaube, du fragst halt wirklich so: Okay, habt ihr alle euer Bild bekommen, was ihr wolltet? Ja, da habe ich mir tatsächlich auch die Frage aufgeschrieben: Wie schlecht warst du gelaunt, als ihr bis zum Tretlager im Wasser durch diese Unterführung gefahren seid? Weil das hat sich am Anfang echt so ein bisschen zynisch angehört. An welcher Stelle vom Rennen war das?
Um die 190? 200 so in dem Dreh. Ich war gar nicht so schlecht gelaunt in dem Moment. Ich fand es eher witzig. Ich wusste, dass es kommt. Also in der Recon war das Wasser flach, aber hat halt auch viel geregnet noch. Und es gab aber auch einen Bahnübergang, ne?
Ja.
Den hätte man auch nutzen können. Aber man ist halt da durchgefahren. Und das Positive war, meine Überschuhe waren danach einigermaßen sauber und die Kette hat ein bisschen Reinigung bekommen.
Nicht schlecht.
Aber ich war nicht schlecht gelaunt. Ich fand's, dieses Rennen ist eh Banane. Also bei so einem Wetter, das ist auf so vielen Ebenen, ist das komplett bescheuert, was wir da machen. Und das sind auch diese Zeitabstände, wo ich nachher drüber reden will. Das Rennen ist so wenig geradeaus noch in dem Moment. Weißt du, was ich meine? Also das ist einfach strange. Es gab ja auch ein Video, wie in so einer Low-Maintenance-Road einfach Keegan und Mats nebeneinander fahren und sich unterhalten. Also so wirklich, als wenn die gerade einfach eine Recon fahren.
Ja.
Das sind so viele Absurditäten in diesem Rennen, die da passieren. Weißt du, ich meine, das ist so, ist einfach, ja, das sind, ich war da gar nicht piss, ich fand es einfach nur witzig, die ganzen Fotografen da zu sehen, Fotografinnen, alle so warten auf dieses eine Foto und ja.
So ein bisschen modern Gladiator.
Genau.
Dafür die Show. Ja, absolut. Ich fand es sehr stark von Rosa. Ich glaube, die meisten Frauen oder beziehungsweise die Führungsgruppe der Frauen musste ihr Rad durch die Unterführung schieben, weil, glaube ich, eine der führenden Frauen entweder hat sich das Vorderrad verhakt oder ist irgendwie stecken geblieben, musste dann absteigen. Dementsprechend mussten die Frauen das Rad kurz hochheben und tragen. Und Rosa hat die Chance genutzt, um ihre Brille schnell einmal so ins Wasser reinzudippen und die Brille sauber zu machen. Das fand ich einen sehr smarten Move, das im Eifer des Gefechts zu realisieren, dass man kurz seine Brille putzen kann. Schon beachtlich auf jeden Fall.
Ja.
Standen ja auch echt super viele Teams mit Hochdruckreinigern an der Strecke, die dann einmal kurz den gesamten Antrieb mehr oder weniger durchgepustet haben. Was ich da auch noch echt sehr interessant fand, es gab zumindest einen Fahrer, aber ich meine auch sogar mehrere, die so ein Ölsystem am Bike hatten. Also die hatten neben dem Flaschenhalter am Sitzrohr eine kleine Pipette so in der Art montiert, die man dann quasi händisch so runterschrauben konnte, Und sie haben es ausgerechnet, irgendwie mit so und so viel Drehungen der Kette und von diesem Zylinder in der Pipette konnte man dann eine Umdrehung der Kette live nachölen. Das fand ich auch absolut wild. Und es gibt
wohl mittlerweile, hatte das, ja.
Ja. Ja, und es gibt mittlerweile das Ganze auch schon elektronisch, wo dieses Reservoir dann im Sitzrohr selber drin ist und dann durch diese Kabel, durch den Kabelausgang am Umwerfer durchgeführt wird. Also verrückt.
Ja, also ich glaube, ganz ehrlich, das ist so Technik, die das also es ist sinnvoll.
Ja.
Also es gibt jetzt auch 3D-geprintete, also so matt. Wie nennt man das? Also die du quasi hinten an die Sitzstrebe ranmachen kannst und die genau einen Ausschnitt haben von dem Reifen, sodass der Matsch quasi über den Reifen nicht runter Richtung Tricklager weiter wandern kann, sondern der quasi oben abgefangen wird und am Sitzrohr. Und ja, das oder an die Sitzstreben, und das macht schon Sinn. Also ich glaube, es sind so ganz viele Hacks, aber das ist halt so, das ist auch da wieder, ne? Du musst diese Kapazitäten erstmal haben, also zeitmäßig, aber auch dann halt so, klar kriegst du alles immer irgendwie besorgt, aber das sind ja so viele einzelne Punkte, die du da halt durchgehen musst und kannst, um das perfekt zu machen für jede Situation. Wenn es jetzt staubig geworden wäre, wäre es eine ganz andere Thematik, da wären wahrscheinlich viel mehr Platten-Thematik gewesen. Ich glaube, es gab jetzt gar nicht so viele Platten, wie ich es immer vielleicht erwartet hätte, wo ja Recon war, gab es unzählige Platten zum Beispiel.
Ja.
Und du läufst aber in ganz andere Probleme rein und wie gesagt, diese Liste an Dingen, die du potenziell machen kannst, die wird dann halt dann immer länger. Und das ist halt, glaube ich, ja, auch wieder so ein Learning. Da muss man auch sagen, als Specialized wahrscheinlich auch wieder das Beste draus gemacht, weil das halt Matt Beers hatte das. Und die hatten so ein paar so kleine Gimmicks irgendwie am Start. Und ja, das halt auch da wieder Kapazität, ne? Da muss der Fahrer nicht unbedingt mitkommen, sondern da hast halt Mechaniker, die sich halt die ganze Zeit drum kümmern und sich Gedanken machen, was man jetzt ja eigentlich machen kann, um das Leben der Fahrer so einfach wie möglich zu gestalten.
Ja, ja, das Paradebeispiel dafür ist ja immer, zumindest für die Age-Gruppe, ist ja immer Dylan Johnson gewesen, der ja unzählige Male auch mit Silka und anderen Partnern in den Windkanal fährt und jegliche Setups gegentestet. Das ist ja immer super interessant. Die haben dann auch irgendwie Federgabeln diese Aero-Extensions gedruckt und das dann gegengetestet, wie es mit und ohne funktioniert. Und ich meine, bei ihm ist es noch ein Content-Thema und ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein, wo er gefinisht hat. Ich glaube, irgendwo Top 30 um den Dreh, aber es ist natürlich trotzdem, es zeigt, wie viel Potenzial da drin steckt, um das Ganze zu optimieren und auszureizen. Nee, Quatsch, er wird 50. Ein Platz hinter Frederik Rassmann. Ja, also das ist schier unendlich, was man da alles anfassen kann. Also sobald du mit dem nächsten Schritt durch bist, fällt dir wieder das nächste ein, was du optimieren kannst, dass du noch ein Gel an deinen Trizeps packst, weil der Trizeps dann aerodynamischer wird, weil du irgendwie noch eine Tasche in deinem Ärmel drin hast. Ja, absolut verrückt. Und ja, sehr spannend, das Ganze. Hast du für dich nach dem Rennen irgendwas Positives, was zu diesem Ausflug oder diesem Rennen abgewinnen kannst, also quasi jetzt so genau dem deiner Performance im Rennen? Du hast gesagt, du warst sehr, sehr happy eigentlich mit deiner Leistung oder du hast gute Werte getreten, hattest einen guten Tag an sich. Nimmst du irgendwas mit, wo du jetzt sagst, okay, das lief richtig gut, daraus nehme ich irgendwie Motivation oder ja, Kraft mit für die nächsten Rennen?
Also ich meine, ich wusste vorher schon, dass ich mittlerweile in der Lage bin, da vorne mitzufahren, um Top-Ergebnis. Und ja, dass ich, glaube ich, mittlerweile auch sagen kann, dass ich einfach einer der Besten in der Welt bin jetzt bei diesen Rennen. So, das, glaube ich, kann ich schon von mir behaupten. Und ja, das nehme ich, also das war jetzt, ist eine Bestätigung so, aber ist es jetzt nicht. Klar, ich gehe halt, also ich gehe eher mit ganz vielen To-Dos nach Hause, jetzt gar nicht so unbedingt, was ich jetzt an meinem Training ändern muss. Sicherlich kann meine Vorbereitung irgendwie auch nochmal besser werden, aber ich glaube auch die, man muss glaube ich auch ehrlich sagen, so die Zusammenarbeit mit generell mit dem Support, den man um sich herum hat, ich glaube, das ist ein Bereich, da muss ich ran. Also das ist dieses Ding, alles immer alleine zu machen. Also ich mache halt auch vieles einfach alleine und will auch alleine machen, das funktioniert nicht mehr. Also das ging gut jetzt für ein paar Jahre, aber jetzt sind wir auf ein Niveau angekommen, wo es halt nicht mehr ausreicht, nur im Training alles richtig zu machen, sondern der Rest drumherum muss halt auch so perfekt wie eben in deiner Möglichkeit es liegt sein. Mhm. So, und da ist noch Raum zur Verbesserung auf vielen Ebenen und ich glaube, da muss ich rangehen. Klar, ich kann noch mehr Hitzetraining machen, ich kann noch mehr Trainingslager machen. Weiß ich mehr, also da geht auch immer noch ein bisschen was, aber es gibt andere Bereiche, wo man auch was machen muss, um halt sicherzustellen, dass das, was man vorher irgendwie zu Hause investiert, dann auch ein Ergebnis umgemünzt wird. Und ich glaube, da ist noch Potenzial auf vielen Ebenen. Dinge, die jetzt auch nicht unbedingt in meiner Hand liegen, aber wo ich mich halt drum kümmern muss. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was ich mitgenommen habe. Ich bin auch gar nicht so richtig pisst an den, jetzt irgendwie, dass Leute es nicht geschafft haben, von der ersten zur zweiten Verpflegung zu kommen. Zum Beispiel, wenn es trocken gewesen wäre, hätten die es erst recht nicht geschafft. Also ich meine, ja. Der Grund war halt, dass die von den Frauen halt aufgehalten wurden, von den Frauenrennen und dann 50-Meilen-Rennen noch in der Stadt gestartet ist, weil du über Emporia wieder zurückfahren musstest zur anderen Verpflegung. Also die Logistik war halt einfach schwierig und so der hilft auch sauer sein jetzt nicht, sondern man muss halt gucken, okay, wie macht man es anders in Zukunft, und das ist jetzt nichts, was ich beim Hitzetraining löse, sondern das ist eher was man irgendwo in Meetings lösen muss und in Kommunikation mit Partnern. Von das ist so mein Main Takeaway. Ja.
Ja. Ja, es ist ja, also das finde ich halt auch super spannend an dem Sport, muss ich sagen. Das sind so Dinge, die, klar, alle stürzen sich aufs Training und ne, wer macht was, welche neue Methode gibt's noch, wie viel B-Carb nimmst du vorm Rennen und was, ne, was gehört alles in deine Trainingsroutine rein, aber so Dinge, die, wie du gesagt hast, in Meetings dann entschieden werden, das gehört halt auch zur Wahrheit von so einem Ergebnis dann am Ende dazu, und ich glaube, das ist so ein bisschen die unsexy Seite des Sports, aber es gehört halt, also es ist ja absolut ebenbürtig, was die Beteiligung am Ergebnis eben stattfindet oder was die Beteiligung am Ergebnis dann am Ende ausmacht. Und das finde ich echt einen super interessanten Punkt, weil in der World Tour ist es ein absoluter Hygienefaktor. Ne? Da muss man gar nicht drüber nachdenken, ob es Support gibt oder nicht. Es ist einfach gesetzt und ist für jeden gleich, mehr oder weniger. Für manche nicht ganz gleich, aber die Basis stimmt immer. Und dass man sich dann, so wie an deiner Stelle, da selber komplett drum kümmern muss, ist ja echt nochmal ein riesen zusätzlicher Load, der dir dann natürlich auch Zeit für Vorbereitung, Recovery und so weiter raubt. Macht aber, finde ich, auch den Sport irgendwo aus, weil es ihn dann nochmal ein bisschen holistischer und kompletter macht, in meinen Augen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was man halt, wo man, glaube ich, rauskommen muss, und das gilt eigentlich so für alle, ist ja, dass du, wie jetzt auf eine sehr schnelle Entwicklung, und dieses Specialized Team ist natürlich jetzt bei diesen großen Rennen, wie es jetzt Tracker war oder Unbound, aber das finde ich auch in kleinen Städten, sobald Mats irgendwie am Start ist, wird es halt schwierig so, und das, ob die jetzt bei der Größe bleiben oder vielleicht auch sich noch vergrößern, wie auch immer, aber das, dadurch, dass die so gut fahren oder er so gut fährt, hebt das Level von allen, weil wir alle mehr trainieren müssen, härter trainieren müssen, um irgendwie die Gap gleich zu halten oder vielleicht sogar ein bisschen zu schließen. Aber wir müssen halt auch auf allen anderen Bereichen müssen wir anfangen, jetzt in relativ kurzer Zeit ein Catch-up zu machen, und damit du nicht immer hinterherläufst mit ganz vielen Schritten. Also, dass du wirst nie, wenn du nicht diese finanziellen Mittel hast und also die Ressourcen, wie es so ein Team hat, wie vielleicht dann jetzt in dem Fall auch dein Canyon hat als auf der anderen Seite, wirst du nie auf dieses Level kommen. Also es ist so, am Ende, du löst Probleme mit Geld. So, das ist relativ simpel. Und du kannst aber Probleme einfach über Orga lösen und vielleicht ein bisschen Finanzspritze. Damit das Loch vielleicht nicht weiter aufgeht, aber dass man zumindest mal so ein bisschen Catch-up hinkriegt. Und ich glaube, das ist das, wo ich mich halt jetzt ransetzen muss und gucken muss, wie kann ich das umsetzen? Weil, ja, wie gesagt, ne, ich will noch ein paar Jahre fahren, aber momentan werde ich noch besser. Und ich hätte schon gerne in den nächsten 1 bis 2 Jahren irgendwie noch so dieses Erfolgserlebnis, was ich mir, glaube ich, auch verdient habe. Und da heißt es halt jetzt irgendwie, ja, gucken, wo man noch andere Dinge besser machen kann, die vielleicht noch nicht so optimal laufen.
Ja, ja. Vielleicht noch kurz, ich glaube, dann sind wir auch nahezu durch mit der Besprechung des Rennens. Die Übertragung war noch ein Riesenthema. Ich hatte tatsächlich echt den Livestream fast 7 oder 8 Stunden lang verfolgt. Also der Laptop stand den ganzen Tag hier zum Leidwesen meiner Freundin aufgeklappt im Wohnzimmer und hat vor sich hingedudelt. Deswegen habe ich auch das metrische System verlernt, weil mir den ganzen Tag die Amerikaner und Amerikanerinnen haben mir erzählt, wie awesome alles ist bei dem Rennen und wie grueling und wie auch immer. Das muss man echt sagen, was ein brutaler Livestream und was eine brutale Produktion. Also für so ein, man hat natürlich immer noch den Eindruck, wow, es ist irgendwie ein Independent-Rennen oder so. Es ist natürlich schon Teil einer riesengroßen Serie, aber die parallele Berichterstattung zwischen Männer- und Frauenrennen, es gab super oft einen Splitscreen, sodass du sehen konntest, okay, wie ist der Stand gerade bei den Frauen, wie ist der Stand bei den Männern. Es gab Helikopter-Footage zwischendrin, es gab immer wieder Interviews von Experten oder Expertinnen an der Strecke oder halt Leute wurden interviewt an der Strecke in den Feed-Zones oder am Start oder im Ziel. Und da hat man echt nochmal gemerkt, okay, in der Produktion oder auch in dem ganzen Rennen, da liegen auch nochmal ein paar Dollar mehr, als es jetzt zum Beispiel beim Trucker der Fall war. Das wirkte alles ein bisschen so makeshift, sagt man ja, also so ein bisschen mehr hingedengelt. Und ja, jetzt beim Anbauen war es wirklich von der Produktion oder vom Produktionsvalue her echt absolut top und auch die Highlights der ersten Stunde waren super schnell online, während das Rennen noch lief. Also die Highlights wurden immer stundenweise hochgeladen und auch auf Social wurde ja in Echtzeit einfach, konnte man das Rennen miterleben, selbst wenn man sich jetzt nicht die Livestreams kontinuierlich angeschaut hat. Und das war schon beeindruckend zu sehen, wie man das schafft und welcher Aufwand da auch hintersteckte, muss man sagen. Es war von der, vielleicht vom Kommentatorenwert oder vom Wert des Commentatings, sagen wir mal, dahingestellt, aber der Produktionswert war auf jeden Fall beeindruckend.
Ja, also die hatten dieses Jahr auch Motocross-Maschinen oder Motorräder und nicht diese riesen Quads wie letztes Jahr, die auch das Rennen erheblich beeinflusst haben. Und die gingen eigentlich auf die Nerven, die haben eigentlich gut Abstand gehalten. Ein Helikopter, der ganze Zeit unterwegs war. Also es sah auch ist für uns als Fahrer im Rennen sehr professionell aus. Ein paar mehr Motorräder wäre natürlich schön, dass du mehr Rennsituationen irgendwie erleben kannst im Rennen. Aber ja, ich fand es auch visuell echt sehr, sehr ansprechend. Aber ja, das Fachliche, da ist auf jeden Fall noch, das ist noch ausbaufähig, ja.
Ja. Dann auch Sicherheit war auch, beziehungsweise hattest du schon erwähnt oder hattest einmal kurz geschrieben oder von erzählt, dass das auch echt nochmal ein großer Schritt war, dass die Sicherheit im Rennen wohl sehr, sehr gut war und dass man sich auch, ich glaube, das hat der Joe Leverick auch in seinem Beitrag so als Takeaway geschrieben vom Rennen, dass alles sehr, sehr gut gemarschallt war. Ich fand es auch beeindruckend zu sehen. Ich hatte ein Video gesehen, vom Rollout, also von dieser neutralisierten Phase am Anfang, wie viele Polizeiautos da in dieser Karawane vorher fuhren. Und das scheint dann auch so in der Zusammenarbeit mit der medizinischen Versorgung an der Strecke oder auch mit diesen ja, Notfallprotokollen oder Notfallmechanismen echt sehr gut funktioniert zu haben. Ne? Obwohl alles so weit auseinandergezogen ist und das so eine riesige, ja, eine sehr, sehr auseinandergezogene Landschaft am Ende des Tages ist.
Ja, genau, also die haben das, also letztes Jahr gab es ja haufenweise Kritik und haben sehr schnell gelernt, Fehler behoben und ein sehr gutes, sehr gute Versorgung auf die Beine gestellt. Und da muss man schon sagen, so Chapeau, klar, ist alles ein bisschen einfacher zu organisieren, als jetzt vielleicht in einem Gebiet, was ein bisschen schwieriger zugänglich ist, aber nichtsdestotrotz, es war richtig gut, was ich auch so gehört habe. Und von daher geht er in die richtige Richtung. Es ist eine riesen Organisation dahinter und ich glaube, das ist so ein schöner Blueprint für viele da draußen.
Ja, was ich amüsant fand, hatte ich auch noch mit Freunden drüber gesprochen, Und hat mir auch in der Gruppe einmal geschrieben, es fühlte sich ein bisschen an wie der Super Bowl zwischendurch, wenn jede einzelne Werbeunterbrechung und wenn die Live-Standings dann irgendwie sponsored bei der Amazon Pharmacy sind. Das war schon hier und da amüsant. Ich meine, es ist sehr amerikanisch, aber es ist natürlich dann... Ja,
das war so Lifetime Compre Power bei Shimano, sponsored bei Amazon Pharmacy.
Und den Ford Bronco. Bei,
das ist einfach so... Ja. Überall, wo geht, noch Werbung reinballern. Das war echt krass.
Ja,
ne?
Ja, selbst das Live-Leaderboard in der Live-Übertragung war dann noch gesponsert von irgendeinem, keine Ahnung was, Unternehmen. Ich meine, ne, wenn sie die Kohle dann nutzen, um Kreuzungen besser abzusichern oder wie auch immer, ich meine, dann kann es einem ja egal sein, wie viele Markennamen man irgendwie...
Wir zahlen auch alle relativ viel Startgeld, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, okay, gut, das gehört auch noch dazu. Ja. Aber vielleicht muss das Trucker nächstes Jahr auch noch irgendwie die ein oder andere Olivenöl-Sponsorings oder noch ein paar mehr Specialty-Coffee-Sponsorings reinholen. Vielleicht können die sich dann auch gutes Marshalling leisten.
Ja.
Genau. Ich würde
sonst
sagen,
genau, ich gehe nochmal kurz durch die Fragen, die du hier reingeschickt hast, weil natürlich auch so gerade so Technik-Sachen immer irgendwie... relevant sind für die Leute, die interessiert das. Ich glaube, es gab so Probleme, weil Mats mit Rogue Pedals unterwegs war, da kann ich halt nur sagen, dass der auch mal Mountainbike-Pedale hatte, aber der ist die noch nie gefahren und hat sich geweigert, die auch zu wechseln. Und ich, soweit ich weiß, musste der auch nicht von seinem Mat runter. Also der kam durch die Mats-Sections auch durch, ohne irgendwas machen zu müssen. Ja, hatte halt richtig Reifenwahl, genug Clearance, dann ging das. Von daher war das für ihn jetzt kein Problem.
Ja, und Reifenwahl, vielleicht, da hatten wir auch generell noch eine Hörerfrage bekommen, dass wir da, also würden wir dann wahrscheinlich mal im Detail in einer anderen Folge machen. Aber du hast jetzt gesagt, du bist in RS gefahren, also ein Semi-Slick-Reifen. Nur um das einmal kurz so zu umreißen, Profil bringt bei dem Schlamm, ne, wenn es wirklich so, so tief ist, am Ende nicht mehr viel. Und der Kurs war jetzt auch nicht technisch anspruchsvoll, dass man Kurvengrip brauchte oder sonst was. Dementsprechend bist du dann auf den Reifen gegangen und hast eigentlich nur überlegt, okay, welche Breite fahre ich, wie viel Clearance brauche ich? Und das war so grob der Grund, oder?
Genau, also sind viele Slicks gefahren auch oder reifenartige Slicks oder slicksartige Reifen so rum und einfach, weil es, also am Ende ging es immer nur darum, der Reifen muss mit so viel Matsch im Rad immer noch durchgehen und Profil transportiert noch mehr Matsch in den Rahmen und wie du schon sagst, das war so rutschig, also das Profil bringt da nichts mehr, also zumindest nicht die wir fahren, Mountainbike-Profile oder Downhill-Profile machen nochmal Unterschied, aber jetzt nicht das, was wir fahren. Und viele sind ja auch runtergegangen, zum Teil auf 40er-Reifen.
Ja.
Oder Räder, wo die Clearance haben, bis irgendwie 60er-Reifen, sind auf 45er-Reifen unterwegs gewesen, auf 45er-Slicks. Einfach um halt sicherzustellen, dass man nicht stecken bleibt. Also genau darum auch den Zeitabstand nochmal hinkommen. Das Rennen ist halt ein optimales Rennen. Straightforward läuft er anders, hat andere Zeitabstände, hat hinten auch ein anderes Ergebnis. Und so ein Rennen ist halt einfach so ein bisschen so eine Shitshow, nicht unbedingt im negativen Sinne, aber auf vielen Ebenen. Du fährst halt nicht das, was du eigentlich fahren wollen würdest, sondern und die am dichtesten dran sind, das zu fahren, was sie idealerweise fahren wollen würden, sind die auch am weitesten kommen.
Ja, stimmt.
Das ist das plus Beine halt natürlich, aber das ist ein Riesenfaktor, das darf man echt nicht vergessen. So eine Gabel voll mit Macho Hinterrad, da bist du schnell bei 100 Watt mehr, die du einfach mehr hast. Oder du fährst die Watt und bist einfach 5 oder 6 km/h langsamer. Das passiert einfach. Also kannst du nichts machen. Entweder geht durch oder geht nicht durch. Das ist relativ simpel.
Ja, ich hatte jetzt noch den Lifehack gesehen, es gibt um Dächer abzudichten. Ne, so um,
ja, das habe ich auch gesehen. Ja.
Ne, diese Metallfolie oder diese Metallklebefolie, die sich Leute in die Gabel oder halt hinten in die Kettenstreben reingeklebt haben.
Das schützt den Rahmen halt, aber das hilft auch nicht. Ich weiß, ich habe mich vor 2 Jahren auch Tricks versucht, irgendwie auch so Schmiermittel reingemacht, die so, aber das bringt alles nichts. Das ist, am Ende ist... Die Steine sind so grob, die reißen ja auch alles runter, weißt du? Und dieser Mix mit dem Wasser macht es ja, wie gesagt, wie so ein bisschen wie Lehm und wie Peanut Butter. Und du, brauchst du einfach Clearance.
Ja.
Relativ simpel.
Ja. Wie geht's deinem Rad? Ist großer Service angesagt, wenn das Tretlager einmal komplett baden gegangen ist? Und
das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch in Chicago, das ist gar nicht mitgekommen.
Nein.
Okay. Und ich fahre am Wochenende noch mein nächstes Rennen. Ich habe noch andere Räder, aber ja, das ist immer noch in Chicago. Jetzt gerade vor 6 Minuten mal geguckt, ist immer noch im gleichen Ort. Und das heißt aber auch, dass es nicht den Flieger kriegt, den ich genommen habe, um hier rüber zu kommen. Das heißt, es kommt wahrscheinlich nicht mal morgen an, sondern noch später. Ja. Bleibt spannend.
Ja.
Ja.
Oh, wow.
Okay. Das heißt, der Schmutz kann noch ein bisschen einwirken.
Hast du es ungeputzt in den Koffer gelegt?
Nee, oder? Nee, ich habe es schon sauber gemacht, aber die ganzen Lager.
Die rosten jetzt schön vor sich hin.
Ja, also das kannst du einmal komplett Service machen.
Kann ich auch empfehlen, schöner Geruch aus der Werkstatt ist, wenn man nach langer Zeit eine Sattelstütze aus dem Rahmen rausnimmt und da unten so eine kleine Pfütze im Tretlagerbereich war. Der Geruch von so einer Pfütze im Rahmen, super interessant. Kann ich empfehlen.
Sehr geil.
Ja, ähnlich doof, um hier die Überleitung noch zu schaffen, riecht's auch, wenn man sein Rad anpinkeln muss. Du hattest gerade gesagt, dass es eine Shitshow war. Und ich glaube, das ist so im besten Sinne ein Beweis dafür, was für eine Shitshow so ein Rennen dann halt manchmal ist. Ich hatte dir einen Instagram-Beitrag noch geschickt, eines anderen Fahrers, wie hieß er noch? Es war Payson McElveen, genau. Mhm. Der dann auch irgendwie einen Beitrag geschrieben hat. Er wollte irgendwie von Dylan Johnson so einen Schluck aus der Trinkblase haben, um seine Kassette sauber zu spülen. Und Dylan Johnson meinte so, nee, ich kann jetzt nicht mein Wasser hier abgeben aus der Trinkblase, aber piss doch einfach drauf. Dann hat er sich halt, wie du meinst, auch neben vielen anderen Fahrern auch hingestellt und hat seine Schaltung sauber gepinkelt. Ich kannte es bisher immer nur so aus dem Schnee, wenn eine Schaltung einfriert, dass man das gut machen kann, aber bei Matsch war es mir neu.
Also ich kann dir sagen, ich habe es von mehreren gehört, wo das passiert ist.
Also, der nächste Schritt ist dann der Victor Campenaerts-Move. Das ist schon mal auf Halde.
Ja, einfach mal reinschiffen in die Flasche und dann hinten rüber machen.
Wer weiß, wofür es gut ist.
Ja. Und warmes Wasser ist bekanntlich auch besser als kaltes.
Ja. Oh Mann.
Gut, in dem Sinne.
Ja, vielleicht noch der kurze, oder du wolltest es abrappen, der Anbau und Überblick.
Ja.
Oder? Okay, gut. Weil du hattest gesagt, du würdest ganz gerne noch ein paar gute Ergebnisse einfahren. Speaking oder wo wir gerade dabei sind, ich war heute auf Pro Cycling Stats unterwegs und habe so eine Verlinkung entdeckt, ganz oben rechts, UCI Gravel World Series Ranking. Da habe ich ja drauf geguckt und sprang mir ein bekannter Name ins Gesicht. Paul Voss ist Erster der Gravel World Series, der UCI. Und ja, da meintest du, das beeinflusst vielleicht deine Rennwahl, was als nächstes so ansteht.
Nee, also erstmal wusste ich das nicht. Also als du reingeschrieben hast, habe ich dich ja auch nochmal gefragt, was du damit meinst.
Hä?
Und da musste ich mich auch mal selber informieren. Aber ja, anscheinend haben sie auch eine Live-Übertragung gesagt, jetzt beim Rennen beanbauend. Ja, ich fühle da momentan. Und ich plane jetzt nicht, das Ding extra Rennen reinzunehmen, aber es ist natürlich eine Motivation, das Ding irgendwie zu behalten. Ich habe seit 2023, war ich auch schon erst am Ende des Jahres. Das ist ja, also ist ja nicht, dass irgendwie die besten 5 Rennen gewertet werden, sondern am Ende, wer hat die meisten Punkte? Das heißt, wenn du mehr Rennen fährst, hast du auch die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Punkte holst. Also genau, von daher, ich fahre jetzt am Wochenende, so wie es jetzt gerade aussieht, wenn ich ein Fahrrad habe, Polen, das UCI-Rennen. Und dann mache ich erstmal eine Woche Urlaub. Und dann Aufbau für die zweite Saisonhälfte, wo ja dann irgendwie auch Deutsche Meisterschaft relativ zeitnah kommt, plus Europameisterschaft und WM. Aber dazwischen sind noch ein paar UCI-Rennen und ja, klar, jetzt ist natürlich schon irgendwie auch Ziel, das Ding zu verteidigen und idealerweise vielleicht auch zu gewinnen, weil dafür kann ich mir jetzt am Ende des Jahres nicht so viel kaufen, aber gibt ein bisschen Publicity, steht bei der WM vorne, auch wenn es irrelevant sein wird in diesem Jahr. Aber ja, es ist natürlich immer noch schön, irgendwo in so einer Serie vorne dabei zu sein.
Ja.
Auch wenn man nichts davon wusste.
Genau. Einmal ganz kurz. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wollte es mir anschauen, wo die Gravel DM stattfindet. Aber dass sie auf dem Nürburgring stattfindet.
Mhm.
Wie geil.
Ja.
Richtig gut.
Da habe ich ja letztes Jahr gewonnen. Sind wir 4 Runden gefahren. Diesmal fahren wir 5 Runden, noch eine Runde mehr. Ist auf jeden Fall schwierig.
Ja.
Heimrennen für uns was.
Ja, absolut. Um die Ecke. Stunde 30 mit dem Auto und dann ist man da. Ich bin die Tage noch vorbeigefahren. Ich war gestern tatsächlich in der Eifel. Stimmt, das war, wollte ich eigentlich als Opener noch, noch mit reinnehmen. Da muss ich wirklich Andi beipflichten. Eifel ist doch ein bisschen schöner als das Bergische. Also da bin ich in seinem Team tatsächlich.
Ja. In dem Sinne, Juri, ab in den Porsche.
Ich guck mal, ob er springt.
Ja. Also wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Genau. Alles Gute. Bis dann.
Bis dann. Ciao.